Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der in gut 5 Tagen den Draft schon fast hinter sich hat. Und heute mal ein bisschen anders. Ihr hört mich, ihr hört nicht Rico, ihr hört nicht Micho. Wir haben uns versammelt hier an diesem schönen Sonntagmorgen zum Mocken. Wir haben viele, viele, viele bekannte Gesichter eingeladen und wir freuen uns, die nächsten 1, 2, 3 Stunden über den Draft zu sprechen. Wir werden durchgehen, wer so wen pickt. Wir werden mal schauen, wie ihr das aus den letzten Jahren kennt, wer so fällt, was an spannenden Trades passiert und hoffen, damit natürlich vorauszugreifen auf den kommenden Donnerstag. Und dann könnt ihr eigentlich Donnerstag auch schon gar nicht aufstehen und euch die Nacht um die Ohren hauen, denn ihr wisst ja, was passiert. Das werden wir nämlich jetzt schon alles durchgehen. Wir haben von fast jedem Team jemanden da, bei manchen Teams leider nicht. Da wird das dann Rico übernehmen. Wir haben aber auch Boards von einzelnen Podcasts erhalten, sodass das relativ realitätsnah stattfinden wird. Und zum Ablauf, im Hintergrund laufen wie letztes Jahr auch Trades. Jedes Team hat 5 Minuten Zeit. Das muss nicht zwingend sein. Wenn es schneller geht, geht es schneller. Und dann werden wir so nach und nach mal schauen, was in der ersten Runde hier heute so für verrückte Dinge passieren und warum Caleb Williams gleich nicht an 1 gehen wird. Damit würde ich dann auch schon beginnen und würde den NFL Mock Draft 2024 der NFL-Fans Deutschland eröffnen und die Chicago Bears sind auf der Uhr.
Ja, moin, hi. Ich glaube, ich brauche das gar nicht künstlich in die Länge zu ziehen, denn ich habe auch keine Angebote erhalten. Keiner geht davon aus, dass da irgendwas möglich ist. Und deshalb gehe ich schwer davon aus, dass das passiert, was alle erwarten. Und zwar werden die Chicago Bears mit dem First Overall Pick des 2024er NFL Draft Caleb Williams draften, Quarterback aus USC.
Ja, ich glaube, wir sind schockiert. Mal ganz realistisch, hättest du irgendein Angebot angenommen? Also wir spinnen jetzt nicht völlig rum, aber hättest irgendein Angebot gegeben, wo du drüber nachgedacht hättest?
Nein, also ich glaube nicht, ne? Da müsste schon was, da reden wir. Ich weiß gar nicht, was das inhaltlich bedeuten würde, aber das wäre ein so surreales Angebot. Oder hätte so ein surreales Angebot sein müssen, dass man auch nur in Erwägung zieht, darunter zu traden. Vor allem auch, da im Vorfeld die Entscheidung ja klar war, durch das Wegtraden von Justin Fields. Und ja, ich glaube, da wär nichts gegangen. Da wird auch jetzt am kommenden Freitag, da wird nichts passieren.
Ja, ich glaube, das geht uns tatsächlich allen so. Ich kann mich nicht an einen Draft erinnern, wo der First Overall Pick so klar war. Ich habe mal gedacht, war es bei Joe Burrow so klar wie in diesem Jahr, würde ich sagen, spontan nein. Also auch da hätte man vielleicht mehr Fragezeichen gehabt in diesem Jahr. Aber vielleicht sieht das ja wer anders. Möchte jemand aus der Division, also bei den Bucks oder die Vikings sind jetzt leider nicht da oder die Packers dazu etwas sagen? Hat man jetzt Angst, dass die Bears nicht mehr geowned werden oder ist der Hype um Caleb Williams vielleicht doch gar nicht so berechtigt? Ja,
Also ich
dann
kann gerne dazu.
das große Zittern. Ja.
Nee, also ich muss persönlich sagen, ja, Caleb Williams ist wirklich ein Top-Talent aus den letzten Jahrzehnten, wobei man auch da sagen muss, da hatten wir schon mehrere, wo ich glaube, die sind in einer ähnlichen Riege. Aber ich mache mir da nicht so extrem viel Sorgen, denn was dagegen spricht, und das tut mir jetzt leid, dass ich sagen muss, Bears und Quarterback waren in den letzten Jahren immer schwierig. Ich weiß nicht, ob das wieder so sein könnte, weil ich habe immer den Eindruck, dass wenn Quarterback zu den Bears kommt, er muss die Franchise quasi gefühlt retten. Immer. Das war bei Fields so, das war davor bei Trubisky so. Und ich habe immer diesen Eindruck, es wird dann so viel Druck auf den Quarterback, auf den neuen Rookie geladen, dass es dann, dass er manchmal Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Die Frage ist natürlich, wie es bei Caleb ist, weil er vom Charaktertyp ganz anders ist, aber es bleibt abzuwarten. Ich mache mir jetzt aber nicht so große Sorgen, denn wir haben auch kein schlechtes Team.
Okay, dann würde ich fast schon übergehen zu Pick Nummer 2. Die Commanders sind jetzt leider nicht da. Von daher würde ich mal an Rico übergeben und fragen, gibt es Angebote oder bist du schon bereit, den Pick zu announcen?
Ja, also ich glaube insgesamt, dass es für die Commanders jetzt nicht viel Sinn ergibt, den Pick irgendwie wegzutraden. Also so viele Sachen gibt es da, glaube ich, nicht, die man bieten kann, dass die Commanders aus diesem Pick raustraden. Und auch dort habe ich Info bekommen, was denn gepickt werden sollte. Gesetzt den Fall, dass Caleb Williams an 1 geht. Das haben wir jetzt gemacht. Und die Washington Commanders werden an Nummer 2 oder picken an Nummer 2 Drake May, Quarterback North Carolina.
Dann haben wir den auch vom Board. Möchte jemand was zu diesem Pick loswerden? Also,
Ich würde was sagen.
ja, gerne.
Ich glaube nicht, dass es passiert, um ehrlich zu sein, weil sie hatten den letzten North Carolina Quarterback und haben sich nicht so mit ihm wohlgefühlt. Gleiches oder ähnliches System, beziehungsweise ist das gleiche System sogar weiterhin geblieben und alles. Ich glaube, die gehen da in eine andere Richtung. Aber es ist meine persönliche Meinung. Ich glaube einfach nur nicht, dass May an 2 geht.
Das Interessante ist ja jetzt auch die Tage passiert. Die hatten ja das Meeting. Ich weiß nicht, ob es alle von euch mitbekommen hatten, wo die hatten ja das Meeting mit, ich glaube, den Top 3 oder 4 Leuten hatten die Quarterbacks hatten die eingeladen, haben mit denen zusammen Golf gespielt oder sowas. Und Jaden Daniels aus dem Jaden Daniels Lager hört man wohl, dass der nicht so ganz so glücklich darüber war und sein Agent auch nicht, dass die alle gemeinsam eingeladen hatten. Deswegen, da hört man auch so ein bisschen, dass die da vielleicht nicht so ganz zufrieden sind. Deswegen.
Okay. Ja, spannende Geschichte. Das ist auch irgendwie komisch, dass sie so die alle einladen, aber ja.
Ja, schön Scramble spielen. Also, das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte wieder. Das ist aber eine der Geschichten, die halt irgendwie auch nur der Draft schreibt. Na, hey, komm, wir laden mal alle Top-Prospects ein. Und dementsprechend schauen wir mal, was dort passiert.
Ich glaube, wir sind jetzt noch relativ realitätsnah, vielleicht nicht mit den Spielern, also Caleb Williams schon, aber dass zwei Quarterbacks an 1 und 2 gehen. Aber jetzt wird es ja schon für viele dann doch, ist es der erste Punkt im Draft, der so ein bisschen spannender wird, da man ja im Konsens hört, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, dass jetzt ein Quarterback geht. Von daher würde ich mal auch gerne, vielleicht im Hintergrund sind noch irgendwie Trade-Gespräche am Gange. Will jemand auf die 3 oder haben wir schon den Pick der Patriots,
No,
den wir
noch ist er
einloggen
nicht
können.
drin. Also,
Noch?
ihr hört jetzt gerade relativ häufig mich. Das hat einfach damit zu tun, dass aus Krankheitsfällen und so manche Leute einfach nicht konnten. Dementsprechend bin ich auch, also ich bin heute GM von mehreren Teams. Ich wünsche, die Teams würden mir auch das Gehalt zahlen, bin ich ehrlich, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, es gab durchaus Interessenten für diesen Pick. Ich möchte das natürlich gar nicht klein halten. Aber das hat sich durch den Pick Nummer 2 so ein bisschen verschoben, das Interesse. Und jetzt stehen die Dolphins, sag ich schon, die Patriots natürlich, vor dem großartigen Überlegungen, dass sie vielleicht einen Wide Receiver nehmen, um einfach das Team zu verstärken. Oder sie sagen, an 3 werden wir vermutlich lange, lange nicht mehr picken. Und da kann man dann mal schauen. Also die Frage ist natürlich dann, picken Sie Jaden Daniels oder JJ McCarthy, weil das sind die anderen beiden Quarterbacks, die dort noch irgendwie in der Verlosung sind. Ich persönlich bin bei JJ McCarthy nicht in den Top 3, was Quarterbacks angeht, sondern bin bei Jaden Daniels. Das kann natürlich die Teams anders sehen, aber ich denke, dass einfach auch vom Typ Jaden Daniels nochmal was anderes ist und das vielleicht auch für die neuen New England Patriots denen nochmal so ein anderes Gefühl gibt und dementsprechend geht an 3 Jaden Daniels Quarterback LSU.
Da würde ich dann gleich mal die Frage stellen an Tommy und an Heiko. Ist es der neue Heilsbringer bei den Patriots oder dann doch eher Mac Jones 2.0 und die Division wird auch in den nächsten Jahren von Dolphins, hoffentlich nicht Jets und Bills dominiert? Oder haben sie jetzt eine Chance mit Jaden Daniels da oben wieder anzugreifen? Wie ist eure Meinung dazu?
Sag mal, grundsätzlich mit Jaden Daniels haben sie, denke ich, die bessere Wahl als mit Drake May, weil Jaden Daniels ist meiner Meinung nach mobiler. Auch einfach vom tiefen Pass her finde ich den deutlich besser. Ob er letzten Endes der Heilsbringer sein wird, muss man halt abwarten. Aber ich bin jetzt sowieso in der Meinung, dass man die erste Saison darf man jetzt nicht zu groß bewerten. Wenn die weiterhin gut picken im Draft, werden sie sich gut verstärken. Und dann muss man halt mal schauen, was die nächsten Jahre passiert. Aber ich sag mal, sie sind immer noch nicht besser wie die Dolphins und die sind auch nicht besser wie die Bills. Jets muss man abwarten, weil da hängt alles im Endeffekt eh von A-Rod ab. Von daher bin ich da mal noch ein bisschen gespannt.
Heiko?
Ja, ich halte viel von Jaden Daniels. Ich weiß nur nicht, ob die Patriots ihn auch so mögen oder ob die eigentlich eher. Also, was ich glaube, ist, die Patriots haben sich in einen Quarterback verliebt. Wenn der an der 3 da ist, dann picken sie den auch. Wenn der nicht da ist, gehen sie da raus aus dem Pick. Weil es gibt ja durchaus Kandidaten, die dann Interesse haben werden. Jaden Daniels gibt der Offense im Passspiel was und gibt natürlich zu Fuß der Offense was. Ohne Wide Receiver macht aber kein Quarterback irgendwas. Also die Patriots müssen da dann auf jeden Fall noch nachlegen. Aber grundsätzlich wäre das kein überraschender Pick.
Ja, glaube ich auch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier wirklich relativ nah an der Realität sind. Jetzt wird es natürlich gespannt. Christian ist jetzt noch gekommen, kurz auf knapp. Und wir alle erwarten irgendwie, dass die Vikings hier vielleicht das Zünglein an der Waage sein werden. Und ich bin gespannt, ob denn auch was passiert oder ob die Cardinals in Form von Commissioner bzw. GM Rico einfach jetzt wahrscheinlich den besten Receiver vom Board nehmen werden. Ich bin gespannt. Wir haben noch ein gutes Minütchen auf meiner digitalen Uhr hier. Würde aber schon mal nach Arizona gehen und fragen, ob der Pick denn noch bei den Cardinals ist.
Die Leitungen laufen auf jeden Fall heiß. Also es ist natürlich das Board oben sehr, sehr spannend grundsätzlich. Und ich glaube auch, dass die Leitungen während des Drafts heißer laufen als sonst, gerade weil wir im Vergleich zu den letzten Jahren, also zum letzten Jahr, einfach viele Top-Quarterbacks einfach oben haben, die einen größeren Impact machen oder haben können. Und tatsächlich sind die Cardinals nicht mehr auf dem Board, sondern die Minnesota Vikings gehen hoch. Für den Pick kann ich im Simulator nicht ganz nachstellen, weil die Arizona Cardinals geben Pick Nummer 4 ab und bekommen dafür Pick 11, Pick 23, einen Viertrunden-Pick 2025 und den Zweitrunden-Pick 2026. Das ist das Paket, was nach Arizona geht für die Minnesota Vikings. Und damit sind die Minnesota Vikings on the clock.
Ich glaube, es ist jetzt gar nicht so schwer. Ich glaube, jeder weiß, was jetzt passieren wird. Ich werde jetzt auch keine große Geheimnis oder Überraschung draus machen, dass ich jetzt irgendwie ein Penix oder ein Nix oder sowas da oben nehme, sondern es ist für mich der aktuell vielleicht nicht vom aktuellen Talent viertbeste Quarterback, aber vom Potenzial wahrscheinlich sogar der zweit, vielleicht sogar dr oder drittbeste Quarterback, würde ich sagen, mit JJ McCarthy. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen overpaid oder manche sagen auch zu hoch, aber man darf nicht vergessen, der Junge hat zwar wenig geworfen, viele sagen ja auch System-Quarterback, aber das Große, was dagegen spricht, dass er kein System-Quarterback war oder ist nun mal einfach, er steht seit der Middle School, meine ich, 61 zu 3. Er hat 3 Spiele verloren und das liegt nicht nur am System, das ist nun mal einfach irgendwann auch der Quarterback.
Sehr schön. Das ist natürlich jetzt der erste Trade. Auch vom Wert her können wir da gerne mal eine Einschätzung haben, wie die anderen das sehen. Ich würde mit Tobi in Green Bay mal die ersten Reaktionen einholen. Geht das große Zittern los oder war das zu teuer und die Vikings wurden über den Tisch gezogen, Tobi?
Ja, moin moin aus Wisconsin erstmal. Ich meine, dass die Vikings das machen mussten, war relativ klar, außer man wollte unbedingt mit Sam Darnold in die Saison gehen. Vor allem jetzt, wo die Bears auch einen Quarterback genommen haben, einfach um da konkurrenzfähig zu bleiben, sage ich mal. Ob jetzt JJ McCarthy ihr Wunschkandidat ist oder einfach die Notlösung, weil die drei Top 3 anderen schon weg sind, wird sich zeigen. Vom Value her ist das vielleicht etwas viel, aber auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn man glaubt, dass man da ihren Franchise-Quarterback bekommen kann oder bekommen hat. Aber Angst habe ich davor jetzt auf keinen Fall. McCarthy wird typischerweise Rookie-Fehler machen, gerade weil er eben noch nicht so viel geworfen hat. Was das dann langfristig heißt, wie die Vikings dann langfristig planen, vor allem wenn da ein Justin Jefferson verlängert wird, wie dann ihr Kader aussieht, wird sich zeigen. Aber vor nächster Saison habe ich deutlich mehr Angst vor den Bears als vor den Vikings.
Ja, vielleicht nochmal kurz, als wenn ich darauf antworten darf. Ich glaube, es ist offenes Geheimnis, dass wenn McCarthy zu den Vikings geht oder generell wohin er geht, ist eigentlich egal. Er wird im ersten Jahr ziemlich sicher nicht sofort starten, weil dafür ist er einfach zu jung. Er ist 21 und 21, wenn ich richtig im Kopf habe, oder 22, nicht mal 21. Und er ist halt für so wenig, dass er bisher gespielt hat, aber dahin kannst du ihn halt entwickeln. Das ist der große Vorteil gegenüber den anderen Quarterbacks, die halt dann schon ein bisschen älter sind, dass du ihn selbst noch ein bisschen mehr formen kannst. Und deswegen wird auch Sam Darnold ziemlich sicher starten, wenn du McCarthy nimmst an 4.
Ja, die Frage ist ja, wann wirfst du McCarthy rein? Oder lässt du ihn die ganze Saison sitzen? Wenn die ganze Saison
mit Darnold spielt, ne?
Ja gut, aber wenn du die ganze Saison mit Sam Darnold gehst, vermute ich, dass ihr nächstes Jahr auch relativ früh picken werdet.
Ich mache jetzt hier mal einen Hot-Take und ich glaube, also nicht jetzt, dass wir damit irgendwie Playoffs oder sowas, aber ich mache jetzt den Hot-Take und sage, dass wenn Sam Darnold nächste Saison spielt und auch die ganze Saison spielt, wird er seine beste Saison bisher in seiner NFL-Karriere spielen.
Richtig schwierig auch.
Das ist jetzt nicht so schwer.
Okay, das ist jetzt nicht der krasseste Hot-Take, aber trotzdem, ich glaube, wenn du, er hatte bisher nicht diese Waffen um sich herum, er hat einen Coach, der ein Quarterbacks-Coach ist, der auch selbst Quarterback in der NFL war. Ich glaube, da es ist schon ein enormer Vorteil.
Guten Morgen aus San Francisco oder in dem Fall mal aus Ann Arbor. Ich muss mal meinen College-Quarterback ein wenig verteidigen. Mein Hot-Take, der startet Week 1. Da hat Sam Darnold keine Chance gegen. Das ist ein absoluter Leader. Das ist ein Locker-Room-Guy. Der wird ganz schnell diesen Locker-Room übernehmen. Da hat die Flachpfeife Darnold überhaupt keine Chance. Ohne Wenn und Aber. Der wird mit dem Waffenarsenal auch viel, viel mehr werfen können und dürfen, als er das jemals unter Jim Harbaugh mit seiner Oldschool-Run-Heavy-Offense einfach durfte. Und selbst da hat er sich immer nur in den Dienst der Mannschaft gestellt. Der kann selber mit dem Ball laufen, der hat ein gutes Decision-Making. Der wird ganz schnell starten, da wird Sam Darnold keine Chance haben. Und gerade mit dem Waffenarsenal, einer halbwegs guten O-Line, das wird schon funktionieren.
Muss ich ihm zustimmen. Also das ist halt, das muss man einfach, ich finde, das kommt teilweise zu kurz, aber und vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass ich Vikings-Fan bin, aber ich habe den Eindruck, dass die Vikings dieses Jahr definitiv das beste Setup für einen Rookie-Quarterback haben. Also mit den Waffen, mit der O-Line, mit den Top-Tackle. Also ich glaube, wir haben einen der Top-jungen Tackle auf der Left-Tackle, Right-Tackle sehr gut.
Ja, und Erfahrung bringt der Junge mit. Der startet die ganze Zeit, ne, auch in der Big Ten. Also der wird schon wissen, was er macht. Der hat viel Spielzeit am College, viel Spielzeit in der Highschool. Der weiß, wie man gewinnt. Der weiß, wie man sein Team auf seine Seite bekommt und er weiß auch, wie er seine Playmaker ins Spiel bringt. Also das wird schon funktionieren.
Ja, interessant vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das so bei den anderen Fanlagern da ist. Wir haben ja übrigens den Quarterbacks, den Head Coach von Drake May aus der Highschool. Mit Josh McCown ist der Quarterback Coach bei uns mittlerweile seit diesem Jahr. Auch vielleicht so ein interessanter Fact. Das könnte auch nochmal eine interessante Wendung dann nehmen im Draft, dass man vielleicht doch eher auf versucht, May zu targeten oder so.
Sehr schön. Möchte David denn von den Lions noch erklären, warum die Lions jetzt trotzdem die Division gewinnen werden und McCarthy doch nicht so gut ist, wie alle sagen? Oder,
Nee, also ich glaube, es wird schon recht viel dazu gesagt. Ja. Aber ich finde auch, dass JJ McCarthy ist große Stärke und da ist er vielleicht für mich auch der beste Quarterback. In der Hinsicht ist einfach das Mentale und diese Gewinnermentalität, die er hat. Das hat man auch gesehen in der Crunch-Time, da performt er. Und macht da keine Fehler. Von daher glaube ich, sind die Vikings da gut bedient. Ob es zu teuer war, mein Gott, aber wenn man in die Top 5 rein will, das hat Tobi eben auch schon richtig gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Und wenn man dann hofft, dass man den Franchise-Quarterback findet, dann ist das auch gerechtfertigt. Dennoch denke ich so, ja, overall sehe ich jetzt auch nicht so wie Frank unbedingt, dass da die besten Voraussetzungen sind. Ich glaube, die Bears haben extrem gute Voraussetzungen für einen Rookie-Quarterback geschaffen, wollen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Trubisky oder bei Fields. Aber dennoch sind beides Rookie-Quarterbacks und ja, als Rookies machen Fehler und ich glaube nicht, dass es da zumindest im ersten Jahr so schwierig für die Lions wird.
Okay, dann würde ich auch sagen, die Uhrzeit ist nämlich auch schon lange so fortgeschritten, dass wir weitermachen können. Und dann gehen wir jetzt zu Basti nach Los Angeles und sind gespannt, warum der erste O-Liner jetzt vom Bord geht, oder?
Naja, erstmal freut mich ja, dass diese über Wochen und Monate angelegte Werbetour von Jim Harbaugh ja gefruchtet hat und es tatsächlich dazu gekommen ist, dass alle vier Picks vor den Chargers Quarterbacks waren. Ich glaube auch einmalig im Draft. Und die Chargers haben damit quasi den First Overall Pick für alle Nicht-Quarterbacks. Wir haben einen guten Quarterback, den wir auch nicht traden werden mit Justin Herbert. Und jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz die O-Line-Geschichte. Ja, Greg Roman, Jim Harbaugh reden viel über die O-Line, Joe Hurt hieß auch, das stimmt alles. Aber Jim Harbaugh macht nicht den Pick, sondern Joe Hurt hieß. Und da habe ich jetzt noch so zwei Punkte. Das eine ist, Trey Pipkins, der Right Tackle der Chargers, ist deutlich besser als das, was er, wie er gerade in der NFL-Media gemacht wird. Also da wird es ja dargestellt, als hätten die Chargers dann ein Riesenloch mit einem Typen, der nicht spielen kann. Letzte Saison war die komplette O-Line nicht gut, was vor allem am Coaching lag, was an schlechten Blocking-Tight-Ends lag. Und ich glaube schon, dass die Chargers aus Trey Pipkins mehr rausholen können, als der Konsens das gerade erwartet. Und deswegen gehen die Chargers hier ganz klar mit dem Best Player Available. Und Joe Ortiz kommt von den Ravens und er weiß, wie schwer es ist, gute Wide Receiver zu picken. Auch in der ersten Runde gab es da schon den ein oder anderen Fehlgriff. Und deswegen geht er da mit dem obvious best player available, Marvin Harrison Jr., Wide Receiver Ohio State, geht zu den Chargers.
Sehr schön. Gab es denn für dich die Option, da runter zu gehen? Ich meine, die Lücken sind auf anderen Positionen auch da. Gab es Angebote oder war es für dich klar, du nimmst Marvin Harrison?
Nachdem J.J. McCarthy weg war, gab es dann keine Angebote mehr. Das war, denke ich, so dieser eine Dominostein, der abgewartet wurde. Für J.J. McCarthy hätte es die Möglichkeit zu traden gegeben. Für Marvin Harrison Jr. hat dann leider niemand angerufen oder auch zum Glück niemand angerufen. Ich glaube, wenn man so eine Chance hat auf so ein Talent, hätte schon teuer werden müssen. Und deswegen ja, war es dann klar, dass es der Pick wird.
Okay. Haben wir Reaktionen aus der AFC West? Aus Kansas City vielleicht, Jakob, oder wollen wir schon direkt nach New York springen?
Nee, ich kann gerne dazu was sagen. Also wenn das so im realen Draft auch passieren würde, dann wäre ich nicht so ganz so glücklich drüber, weil Marvin Harrison halt wirklich der offensichtliche Pick hier ist. Wahrscheinlich der beste Spieler hinter den Quarterbacks, sage ich mal. Deswegen kann man da Basti nur beglückwünschen. Und wenn das so im richtigen Draft passiert, wäre ich nicht so glücklich. Joe Alt wäre mir da schon deutlich lieber, glaube ich.
Ja, wir sind gespannt. Alle erwarten irgendwie ein Szenario im echten Draft, dass irgendein Run losgehen wird, sei es Receiver oder Offensive Tackle. Der Quarterback-Run ist jetzt vielleicht erstmal gestillt. Ich weiß es nicht. Die Giants könnten jetzt tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Deswegen würde ich einmal wieder mal zu Rico nach New York jetzt gehen. Wie der hin und her fliegt, das ist unglaublich. Jetzt ist er in New York. Und du hast noch 30 Sekunden auf meiner Uhr, Rico. Kannst du schon oder?
Richtige Jet-Set Live, was ich einfach hier lebe. Nee, also ich habe dort Infos auch von Emil bekommen, von Big Blue Germany. Und Marvin Harrison Jr. war natürlich höher auf dem internen Giants Board. Das ist, denke ich, logisch. Also für mich ist es zumindest auch der beste Wide Receiver. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Spieler dort auf dem Board, die sehr, sehr gut sind. Und mit Pick Nummer 6 holen sich die New York Football Giants Malik Nabers, Wide Receiver von LSU. Vor allem ist der bei den Giants hoch im Kurs, weil er eben einfach super explosiv ist. Yards after Catch. Es ist ein richtiger X-Receiver. Und ja, die Tracking-Skills, einfach Deep Field, sind einfach sehr, sehr gut. Und das sind die Argumente, die dann für Malik Nabers an Pick Nummer 6 sprechen. Und natürlich das Roster der Giants, wo Wide Receiver ein Need ist.
Also doch, der nächste Wide Receiver vom Board. Ich glaube, das konnte man fast dann auch so erwarten, wenn die ersten vier Quarterbacks weg sind so früh, dass jetzt dann eben die Receiver tatsächlich purzeln. Ich bin gespannt, ob wir an 7, die Titans sind jetzt auf der Uhr, ob da jemand hoch will für einen Receiver. Denn wir haben ja so im Konsens irgendwie die großen 3 und danach eine kleine Lücke. Oder ob das passiert, was man dann doch in den meisten Mock-Drafts erwartet, dass jetzt ein anderer Spieler geht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben leider aus der NFC, the stage is yours, Carsten.
Ja. Alles klar, Malik Nabers, super Pick für die Giants. Gute Besserung an Emil, wenn er das hört. Hoffe, er ist bald wieder fit. Ja, kann man nur, also aus Eagles Sicht sagen, Gott sei Dank haben die Giants einen überbezahlten Quarterback, der nicht so gut ist, weil mit Malik Nabers kann man natürlich schon viel anfangen, wobei ja auch Daniel Jones wahrscheinlich mit Malik Nabers was anfangen wird. Und die Fans, ja, die werden sich natürlich, die ächzen nach einem Wide Receiver, also ich glaube, alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube auch, dass wenn das in der Realität so passiert, dann wird man dieses Jahr keine New York-Fans sehen, die ihre Trikots verbrennen und den Bildschirm runterschmeißen, wie das in dem Draft von dem besagten Quarterback dann der Fall war. Von daher können wir auch weitermachen. Die Titans sind noch auf der Uhr. Die Frage ist, ob der Pick schon da ist oder ob hier was Verrücktes passiert. Recalling nach Nashville, Rico, wie sieht's aus?
In Nashville sieht's natürlich immer gut aus, weil die hören ja auch meist ganz coole Musik. Aber hier ist es, glaube ich, das, was, also fast, das ist fast so fest wie der Nummer 1 Pick, würde ich behaupten. Und zwar, dass Joe Alt Tackle von Notre Dame von den Titans gepickt wird. Also ich kann mir hier grundsätzlich durchaus vorstellen, dass es hier einen Trade gibt. Aber das, ja, ich hätte jetzt hier mit mir selber traden müssen. Dementsprechend ist das natürlich irgendwie nicht ganz so nice. Dementsprechend picke ich hier den, was ich auch für einen sehr, sehr guten Pick halte. Also ich halte Joe Alt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist nicht Laremy Tunsil-Niveau vom Prospect her, aber er kommt schon nah ran von meiner Einschätzung her.
Okay, ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Also ich würde mich auch wirklich wundern, wenn da Joe Alt nicht gehen würde. Dann würde ich auch überleiten. Wir haben im Vorfeld schon mal hier so ein bisschen gesessen und da gab es so ein paar Vibes, dass Atlanta durchaus bereit wäre, über diesen Pick zu sprechen. Und wir haben immer noch den Receiver 3 auf dem Board. Ich weiß nicht, ob Atlanta ihn nehmen will oder ob man da jetzt einen Trade eingefädelt hat. Ich würde deswegen einfach mal überleiten. Die Falcons sind on the clock und wir sind gespannt, was jetzt passiert.
Dominik, also es gibt wohl einen Deal. Jetzt muss ich hier doch, genau. Muss ich mal kurz schauen, für wen der gilt. Ich denke, der gilt an die Arizona Cardinals. Wir haben einen Trade mit den Arizona Cardinals. Ja, also die Cardinals gehen raus und gehen wieder hoch und traden hier mit den Cardinals und geben dafür Pick 71 ab und Pick 162 und Pick 11 natürlich. Also die Cardinals gehen hoch von 11. Also sind von 11 runtergegangen, gehen dann wieder auf 8 hoch. Ähnlich wie es die Dolphins damals gemacht haben. Und Damit sind die Arizona Cardinals on the clock. Und die Cardinals haben einen Need auf Wide Receiver und den bedienen sie hier mit dem dann im Top-Tier noch vorhandenen Spieler. Und das ist niemand anderes als Romy Udunze von Washington, Wide Receiver.
Also doch der fast erwartete Run, dass die ersten drei Receiver in den ersten 9 Plätzen tatsächlich weggehen. Kurze Einschätzung, Frank, was hältst du von dem Trade?
Grundsätzlich ein sehr interessanter Spieler. Ich würde mich nicht so sehr freuen, wenn das tatsächlich so käme und er für die Cardinals auflaufen würde, weil ich denke, es würde zum Spielstil von Kyler Murray auch gut passen. Ich meine, Udunze hatte letztes Jahr die meisten Deep Catches und die meisten Deep Receiving Yards im College Football. Guter Allrounder und der könnte schnell ein wirklich, wirklich guter Elite-Allrounder und legitimer Nummer 1 Receiver in der NFL werden. Einzige große Fragezeichen, so Contested Catches ist nicht so unbedingt seins. Da muss man mal schauen, wie der mit Press Coverage in der Liga zustande kommen wird. Aber wir sind über viele, viele Jahre von den Cardinals mit Larry Fitzgerald geärgert worden. Also der könnte in eine ähnliche Richtung gehen.
Auf jeden Fall spannend, dass die Cardinals jetzt tatsächlich wieder hochgehen und vielleicht jetzt Kyler Murray tatsächlich jetzt mal ein neues Waffenarsenal bauen. Wir würden als letztes nochmal, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich würde gerne nochmal Max von den German Seahawkers fragen, wie seine Meinung dazu ist. Und dann im Hintergrund, die Bears brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit, deswegen würden wir das einfach ihnen mal geben. Max, wie siehst du das?
Es ist ein No-Brainer, dass man da das Receiving-Core ein bisschen aufbessern muss. Ich bin Fan von Michael Wilson auf jeden Fall. Da haben sie schon mal einen guten. Greg George hat sich auch ganz gut gemacht. Aber insgesamt sieht das noch echt ein bisschen blass aus. Man hat da zwar viele Spieler, aber jetzt nicht besonders viele, die schon stark herausgestochen sind. Darum an der Stelle aus Cardinals-Sicht eine gute Wahl. Und Kyler Murray braucht definitiv Waffen. Von daher finde ich es gut, dass sie da die Munition, die sie vorher eingesammelt haben, jetzt auch wieder einsetzen.
Alles klar. Zum Abschluss nochmal die Frage, wenn man sich jetzt hier das mal anguckt, was die Cardinals eingesammelt haben, Basti, und was sie dann wieder da praktisch für bezahlt haben. Sagst du, dein Pick mit Marvin Harrison war es dann wert oder würdest du im Nachgang sagen, naja, vielleicht doch runter und doch wieder hoch mit mehr Munition wäre besser gewesen? Oder sagst du, so wie es passiert ist, ist das alles wunderbar und genauso hättest du es eigentlich auch gemacht?
Ja, prinzipiell hätte ich mir ein ähnliches Vorgehen auch vorstellen können. Aber muss schon sagen, wenn Marvin Harrison Jr. dich da anlacht, gerade mit Jim Harbaugh, Jesse Minter als Michigan Guys, die viel von ihm im College geärgert wurden, weil er ja beim Rival Ohio State gespielt hat, war es in Ordnung, dass sie an 5 geblieben sind und da gepickt haben. Deswegen passt das für mich soweit.
Klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen an 9 in die Windy City, fragen erstmal, ob der Pick da überhaupt noch ist oder ob man da schon jemand anders gefunden hat. Wir gehen
einmal mit. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch keinerlei Anfragen bekommen, es sei denn, ich habe da irgendwen fälschlicherweise überlesen, übersehen. Zunächst, ich glaube, also das wäre so einer der Fälle, wie ich mir natürlich für den Draft wünschen würde, dass das Board nicht fällt. Glaube ich realistischerweise auch nicht, weil die NFL uns immer wieder gezeigt hat, wie sehr die Trenches gewertschätzt werden. Und auch wenn das Talent auf Receiver dieses Jahr unfassbar ist, glaube ich, dass irgendwo dann doch mehr Trenches adressiert werden. Weil auch neben Joe Alt sehe ich 2, 3 Tackle, die eventuell für den einen oder anderen interessant sein könnten. Genauso Edge, Defensive Line. Natürlich sind die Spieler im Talent meiner Einschätzung nach, wenn man das reine Big Board sich anguckt, ohne so ein bisschen Positional Value mit reinzunehmen, glaube ich, ist es relativ fair, wie es gefallen ist. Aber jetzt haben wir die Situation, jetzt sind wir da, wo wir sind und ja, jetzt kommt so ein bisschen was zusammen, weil wir ja in Chicago natürlich immer noch das eine oder andere Need haben. Und ich hätte mich wirklich, glaube ich, nicht ärgern lassen, wenn ich hätte zurücktraden können. Aber dann werde ich mich wohl entscheiden müssen. Und ich gehe mit Dallas Turner, Edge Rusher aus Alabama.
Oh, okay. Der erste Defensive-Spieler geht vom Board. Kommt tatsächlich für mich ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Von daher gleich mal die Frage nach Green Bay, Tobi von den Packers. Überraschung oder hättest du es auch so gemacht?
Boah, schwierig. Also überrascht, ja. An dieser Stelle muss ich auch Marc sagen, für die Bears hätte ich da, wenn möglich, mit einem Tradeback gerechnet. Aber ich hätte da für die Bears vielleicht sogar eher einen Defensive Tackle gesehen, aber sicherlich Edge gerade auch im Anbetracht der Langfristigkeit macht es da schon etwas Sinn. Ich habe es einfach noch nicht ganz so hoch auf meinem Board, aber kann ich durchaus verstehen und ist ein sehr, sehr guter Pick, gerade wenn man die Langfristigkeit bedenkt. Auch in der Offense ist man da langfristig dann aufgestellt mit einem Rookie Quarterback und das macht schon alles Sinn, was man da in Chicago macht, leider.
Ja, leider. Ich weiß nicht, ich finde es wirklich spannend. Ich hätte da tatsächlich nicht mit gerechnet. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 2,5 Minuten habe ich noch auf meiner Uhr.
Bevor ja, ich kann vielleicht nochmal reinsteigen. Ja. Es ist natürlich so, ich habe auch einen Defensive Tackle relativ hoch. Aber da es aktuell so ist, da so ein bisschen Positional Value und Need komplett zusammenkommt und man auf der anderen Seite von Montez Sweat quasi aktuell nichts in Chicago hat, macht das so ein bisschen Sinn? Ja, ist vielleicht ein bisschen früh, aber ich am Ende des Tages, ob ich jetzt einen Edge Rusher oder in dem Fall Dallas Turner an 9 oder an 12 picke, ich glaube bei 3 Spots, weil ich da schon ein kleines Gap habe, vor allem was so nach Chicago passt, macht das in meinen Augen Sinn. Wie gesagt, ist eine Value-Position, ist eine Position of Need in Chicago und ich glaube auch, dass man da, was den Vertrag angeht, klar, Defensive Tackle haben jetzt gerade in dieser Saison auch richtig abkassiert. Nur bei Edge Rushern ist es ja so, dass man mit so einem Rookie-Deal, wenn es funktioniert, auch mit am meisten aus den Verträgen, wenn man jetzt keine Quarterbacks mit rein und rausholen kann.
Alles klar. Gut, dann würde ich überleiten. Wir gehen das zweite Mal heute nach New York zu Heiko und der Gang Green. Ich bin gespannt, ob es die O-Line wird, ob es der vielleicht jetzt doch beste Spieler für mich, der noch auf dem Board ist, wird. Wir gucken mal, es kann auf jeden Fall, sage ich schon mal, nicht gut werden. Wenn ich würde es, glaube ich, nicht feiern, wer da jetzt gepickt wird. Heiko, die Jets sind on the clock.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Man muss jetzt Folgendes wissen, ich bin da natürlich aus der Gangrene Germany sehr influenced. Wer es noch nicht mitbekommen hat, in der Gangrene Germany haben wir mit Peer jemanden, der als Scout arbeitet für die Tennessee Tech University. Deshalb kurz Werbung für Peer, wer da mehr Interesse dran hat. NFL Boulevard von der Footballerei mit Kutsche. Wie arbeitet eigentlich ein Scout? Sehr interessanter Podcast, da könnt ihr euch das mal anhören. Und Peer setzt mir natürlich regelmäßig Flöhe ins Ohr, denen dann schwer argumentativ entgegenzusetzen ist. Deswegen nehme ich keinen undersized Tight End mit Verletzungshistorie, sondern nehme den Vernunftspick. Die Jets haben in der Free Agency auf Tackle was getan. Es geht um 2 33-jährige Tackle mit Verletzungshistorie. Einer von beiden hat im Prinzip die ganze letzte Saison abseits des Feldes trainiert mit eigenem Betreuer, damit er sonntags halbwegs fit ist. Der andere hat Schulter. Deswegen, der Vernunftspick ist hier der Offensive Tackle zukunftsträchtig. Auch wenn alle Moves der Jets gerade nicht so aussehen, als würde sie die Zukunft groß interessieren, was einfach daran liegt, dass Woody Johnson, der Owner, ganz klar gesagt hat, er will jetzt ein Resultat sehen im Sinne von Playoffs. Das heißt, Head Coach Salah sowie General Manager Joe Douglas spielen um ihre Jobs. Fuanga wäre natürlich hier mega reizvoll, aber auf meinem persönlichen Board habe ich Troy Fautanu, Washington, weiter oben. Bringt dir mehr Vielseitigkeit, sollte der als Tackle nicht funktionieren, dann immer noch als Guard. Aber ich glaube, der kann als Tackle in der NFL seine Matchups gewinnen. Und deshalb ist der Pick hier Troy Fautanu, Tackle, Washington.
Ja, gefällt mir nicht. Aber ich glaube, das macht wirklich viel Sinn für die Jets. Ich würde einmal, bevor ich mal Rico fragen würde, einmal das Board nochmal durchgehen wollen. Die ersten 10 Picks sind durch. Es ist nicht viel Spannendes tatsächlich passiert an 1. Caleb Williams geht nach Chicago, Drake May dann nach Washington, Jalen Daniels zu den Patriots. Dann gibt es den fast erwartbaren Trade, den viele schon auch dahin schreiben und dahin sehen. Die Vikings gehen hoch, traden mit den Cardinals, holen Quarterback J.J. McCarthy. Marvin Harrison Jr. geht zu den Chargers, Malik Neighbors zu den Giants, Joe Ault zu den Titans an 8, dann Romeo Odunze, Wide Receiver nach Arizona, der erste Defensive Player mit Dallas Turner zu den Bears und an 10 Left Tackle, richtig, ne? Schrägstrich Guard, Troy Fatanu zu den New York Jets. Rico, deine kurze Einschätzung?
Ja, also finde ich gut. Für die Jets ist natürlich dann immer nachteilig für den Rest der Division. Aber die Jets haben halt, wir haben ein, zwei gute Liner und die haben natürlich jetzt auch was gemacht in der Offseason, was Hand und Fuß hat. Aber da muss man natürlich langfristig irgendwie auch versuchen zu planen. Natürlich ist alles auf das Hier und Jetzt angesetzt, aber die beiden Senior-Tackles, die sie geholt haben, da ist ja dann auch immer so ein bisschen Fragezeichen, wie lange hält der Körper das noch aus? Da sind die Dolphins natürlich mit Terron Armstead auch so ein bisschen geplagt. Und dementsprechend finde ich den Pick nicht gut. Also es ergibt durchaus Sinn. Natürlich, Brock Bowers, kann man drüber nachdenken. Aber wenn ich wirklich Long-Term spiele, dann gehe ich, glaube ich, hier wirklich eher mit einem Tackle, der mir die Seite zuhält, als mit einem Tight End.
Ich sehe das auch so. Wie sieht das Tommy von den Bills? Guter Pick oder hättest du es anders gemacht?
An sich schon ein guter Pick, aber ich hätte eigentlich tatsächlich eher mit Bowers gerechnet, weil ich der Meinung bin, dass man hier nochmal wirklich versucht, jetzt mit Aaron Rodgers all in zu gehen und ihm jetzt nochmal möglichst viele Waffen zu geben. Auf Wide Receiver sind sie gut aufgestellt, auf Running Back sind sie sehr gut aufgestellt, aber auf Tight End halt nicht so besonders. Dadurch, dass sie sich ja in dem Fall die Offensive Tackle in der Free Agency geholt haben, dachte ich eigentlich, die werden wirklich mit Bowers jetzt hier gehen und voller Attacke nochmal gehen, solange A-Rod noch kann. Aber gut, jetzt ist es der Offensive Tackle. Also grundsätzlich ein guter Pick, bin ich der Meinung.
Ja, sehr schön.
Aber gut. Die Frage ist doch, kann Brock Bowers als Rookie-Tight End wirklich sofort helfen? Das ist ja hier das Problem. Natürlich sind alle Moves darauf ausgelegt, sofort Erfolg zu haben, aber dann bist du ja mit Tight End, ist ja schon das Risiko zu hoch, außer du holst jemanden aus einer NFL-ähnlichen Offense, wie George Kittle, TJ Hockenson, Sam Laporta, Noah Fant. Und wo waren die alle her? Alle aus Iowa. Also gehe ich in Runde 2 auf Eric All und ich glaube wirklich, dass die Jets einen Move machen, um in Runde 2 zu kommen und habe jemanden, von dem ich weiß, dass er mir ab Tag 1 hilft auf der Position.
Okay. Sehr schön. Dann nach dem Trade sind jetzt die Falcons mit Dominik on the clock. Ist es die Frage, sind sie es noch oder wurde schon wieder getradet? Ich bin gespannt. Dominik, du bist dran.
Ja, super. Erstmal nochmal Tag an alle heute. Schön, dass wir uns wieder hören. 4. Jahr in Folge. Super, dass ihr das alles organisiert habt mal wieder. Schwere Entscheidung letztendlich für uns in die Falcons. Ich hätte gerne noch ein Stück weiter runter getradet, das ist wohl klar. Mein Edge Nummer 1 ist noch da, mein Cornerback Nummer 1 ist noch auf dem Board und ich glaube, ich werde dann mal auf Corner gehen letztendlich, weil so hoch habe ich die Edge-Klasse dieses Jahr einfach nicht und deswegen gehen wir mit Terrion Arnold, die Falcons.
Terrion Arnold, Cornerback nach Atlanta. Sehr schön. Jetzt an Position 11 nach dem Trade. Ja, kommt für mich tatsächlich gar nicht so überraschend. War die Überlegung, was man da nimmt und es macht auf jeden Fall Sinn. Tobi von den Bucks, wie sieht's aus? Guter Pick oder hättest du wen anders erwartet?
Ich hätte wen anders erwartet, aber der ist... zwei Picks davor gegangen, der Herr Turner. Ich mag Terrion Arnold, ist auch meine 1 Corner. Ich als Buck bin natürlich nicht unfroh, dass es kein Edge geworden ist, weil ganz ehrlich, das größte Problem der Falcons ist, Druck aufzubringen.
Das wird können wir eh nicht, Tobi. Tobi, ich Edge weiß, können wir sowieso nicht draften, also lass dich doch lieber gleich sein.
Man könnte es ja mal probieren, wenn man so früh dran ist, aber muss ja nicht. Nee, also ich bin zufrieden. Ich freue mich. Einerseits freue ich mich, andererseits nicht, weil ich sehr großes Potenzial in Tyrion Arnold sehe. Ich sage, also der wird mindestens halt eine der besten Nummer zwei der Liga, wenn er nicht eine über oder eine solide Nummer eins auch werden kann. Aber ich meine, die Falcons haben eine solide eins und in dem Umfeld da mit der Unterstützung hinten im Defensive Backfield, da rennt ja auch noch ein Jesse Bates hinten rum, der die Jungs da ein bisschen rumschiebt und koordiniert und unterstützt von hinten. Das ist schon ziemlich fies.
Würde ich so spontan auch sagen. Also ich bin jetzt nicht so drin, gucke nicht so viele Falcons-Spiele, aber mit AJ Terrell, Jesse Bates und dann an Tyrion Arnold klingt das schon mal ganz gut. Also da kann man sich auf jeden Fall als Baker Mayfield nicht so schön auf so schöne Spiele einstellen, würde ich sagen. Spannend. Gut. Dann gehen wir weiter in den Westen, in Mile High. Rico, wie weit sind die Broncos? Kommt jetzt der Quarterback Nummer 5 oder gehst du sogar woanders hin?
Also wenn die Broncos hier jetzt anfangen, Quarterback zu picken, dann stelle ich mir ganz viele Fragen. Aber wie gesagt, ich bin kein Scout für irgendwen, da bin ich dann ein bisschen raus, aber ich werde hier nicht auf Quarterback gehen für die Broncos, sondern das, was bei vielen Mockdrafts tatsächlich auch passiert, und zwar verstärken sich die Broncos hier auf Edge und nehmen Laiatu Latu, Edge Defender von UCLA.
Alles klar. Reaktionen aus Kansas City, Jakob.
Ja, ich hatte es gerade schon bei den Chargers gesagt, hat mir der Pick nicht ganz so gut gefallen, zumindest aus Kansas City Sicht. Hier ist das ähnlich. Latu mag ich sehr gerne. Ist vielleicht nicht der Spieler mit dem höchsten Upside, aber kann sofort helfen. Und ist, glaube ich, über Jahre hinweg einfach so ein solider Edge-Spieler. Vielleicht nie eine klare Nummer 1, aber auf jeden Fall immer so eine High-End-Nummer 2. Und ja, die Broncos kann man da, glaube ich, zu nur beglückwünschen.
Wie sieht Basti das?
Ja, tut jetzt natürlich doppelt weh, zum einen einem Chiefs-Fan zuzustimmen und zum anderen Latu bei den Broncos zu sehen. Ja, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Über Bo Nix hätte ich mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Kam jetzt leider nicht. Ja, von daher war es fast klar, dass wenn die Broncos nicht auf Quarterback gehen, dass sie dann entweder Edge oder Cornerback holen. Beides wäre hier schwierig für mich gewesen, mich drüber zu freuen. Von daher haben die Broncos einen guten Pick gemacht und ja, muss die Chargers O-Line dann zeigen, was er kann in den beiden Spielen.
Auf jeden Fall spannend, dass so immer noch nicht der richtige Offensive Tackle Run angesetzt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt dann losgeht, wenn wir nämlich in der Division bleiben. Wir gehen in die Wüste nach Las Vegas. Vielleicht kann man den Pick ja auch ein bisschen einordnen. Oder ist der Pick gar nicht mehr in Las Vegas? Wir würden einmal schauen. An 13, die Las Vegas Raiders sind noch mit 1,5 Minuten auf der Uhr. Oder können wir schon announcen?
Also, die Raiders haben ihre Wahl getroffen, auch dadurch, dass jetzt vor kurzem noch jemand anders gepickt wurde, der auch auf dem Schirm war. Und ich sag jetzt einfach mal, wir machen das Announcement.
Mit dem 13. Pick des 2024er NFL Drafts wählen die Las Vegas Raiders Chalisi Fuaga, Offensive Tackle, Oregon State.
Also, wie erwartet, jetzt geht der dritte O-Liner vom Board. Sehr schön. Schade, ich hatte den eigentlich gehofft, dass der ein bisschen weiter fällt, aber es war zu erwarten, dass es nicht passiert. Wir gehen mal wieder in die Division. Jetzt ist eure Zeit, Jakob.
Ich habe mich mit den Raiders gar nicht so sehr befasst, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, was die Needs da jetzt so sind. Aber ja, ich glaube, Hilfe können sie überall gebrauchen irgendwo. Und deswegen kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das ein ganz guter Pick ist. Ich hätte da noch einen Tackle mit Fashanu, den ich vor Fuaga sehe. Einfach, weil ich, glaube ich, mehr auf Pass Protector stehe. Auch wenn Fuaga das, glaube ich, besser macht, als der Konsens das so ein bisschen wahrhaben will. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich hätte mich da eher für Fashanu entschieden, aber glaube ich trotzdem kein schlechter Mann.
Ja, da würde ich fast sogar mitgehen, aber deswegen hatte ich so ein bisschen gehofft, dass er bis 21 fällt. Aber nun ist es nicht so. Basti, macht dir das Angst, die O-Line der Raiders?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr so diese Lachnummer von vor 2, 3 Jahren. Das merkt man. Und ich finde, Fuaga ist schon so ein Spieler, der recht gut zu Antonio Pierce, den Head Coach, passt. Also irgendwie so eine Motivation Speech von Antonio Pierce im Lockerroom und dann hat man richtig im Bild, wie Fuaga die Tür nicht aufmacht, sondern durchrennt und dann gegen ihn zu spielen, ist nichts, was ich möchte. Von daher passt, finde ich, relativ gut der Pick zu den Raiders.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal wieder, ob Rico schon wieder da ist, von Denver nach New Orleans. Die Saints sind noch mit 1,5 Minuten auf der Uhr. Haben Sie den Pick noch?
Sie haben den Pick noch.
Ja.
Ich bin auch ein bisschen froh. Ich hatte gerade schon so ein bisschen so, ich meine, ich hatte ja 2 Spieler auf dem Board. Einer von den beiden ist gegangen und wir sprechen von einem Offensive Tackle Run. Bei 2 Spielern würde ich noch nicht von einem Run sprechen. Da schauen wir mal, wie das weitergeht in den nächsten Picks. Aber die Saints brauchen Hilfe auch in der Offensive Line. Und mit Ulumuyiwa Fashanu oder Ulu Fashanu ist noch ein hervorragender Tackle auf dem Board. Und den Tackle von Penn State nehmen die Saints dann an 14.
Sehr schön. Also dann geht der 4. Offensive Tackle jetzt. Und wie sieht es aus, Tobi? Die Saints. Kommt jetzt der Rebuild oder ist Fashanu der kleine Puzzlestein, der gefehlt hat, dass die Saints nächstes Jahr in der Division dann doch mal wieder oben angreifen werden? Wie sieht's aus?
Die Saints werden das bestimmt zu verkaufen, aber egal. Es ist ein sinnvoller Pick und Value-Pick hier auch. Also ich finde es gut. Er wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ziemlich, ziemlich guter Pass-Blocking, Left-Tackle, Probleme noch ein bisschen im Run-Blocking. Muss er natürlich für die Saints dann schon noch ein bisschen was draufpacken und lernen. Aber ich glaube, das wird funktionieren, obwohl sie ja eigentlich eher einen Right Tackle gebraucht hätten, weil ihr Starting Right Tackle vermutlich dieses ganze Jahr raus ist oder zumindest längerfristig ausfällt. Und Left haben sie ja vor 2 Jahren, glaube ich, gepickt, der aber sich auch noch nicht durchsetzen konnte. Vielleicht wird der dann umgeschult auf Right. Aber ist ein guter, ein schlauer Pick. Auf O-Line ist immer das Wichtigste. Daher, ja, ergibt Sinn.
Ja, er ist wahrscheinlich nicht so sexy wie ein Pick jetzt von einem bestimmten Tight End und so weiter, aber wir wollen mal schauen. Dominik, wie siehst du das? Sinnvoll oder hättest du was anderes gemacht an 10 Stelle?
Ich bin enttäuscht als Tobi, muss ich sagen, weil im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Menschen, die sich mit der NFL beschäftigen, ist Fashanu mein Left Tackle Nummer 1 auf dem Big Board. Ich habe als Penn State-Fan alle seine Spiele gesehen über die letzten Jahre. Ich finde ihn unheimlich stark. Er hat noch so ein großes Potenzial, was viele Leute, glaube ich, einfach auch unterschätzen. Und mit dem werden die Saints leider zukünftig viel Freude haben.
Und würdest du ihn dann tatsächlich direkt als Starting-Tackle sehen? Oder glaubst du, der wird erstmal vielleicht als Guard umgeschult oder... Was würdest du sagen, wenn du ihn so hoch hast?
Ja, der wird sofort starten. Vielleicht lassen sie ihn ja erstmal auf Right Tackle starten. Das kann er auch machen. Er hat ein paar Snaps gesehen bei Penn State als Right Tackle auch mal. Also ist er nicht ganz positionsfremd. Ich denke, so kann man ihn ganz gut ranführen an die NFL.
Ja, Domi, dich nervt der Pick nur so sehr, weil ihr keinen Pass Rush habt.
Aber wie gesagt, ich bin da nicht traurig mit unserem Pass Rush. Wir können das sowieso nicht draften. Also alles falsch.
Ich muss Dominik dazu stimmen tatsächlich. Für mich ist er auch der zweitbeste Tackle tatsächlich on Board. Und für mich sogar der mit dem besten Floor, der in die NFL kommt.
Ja, ich bin gespannt, ob das so passieren würde. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass er ein bisschen eher geht, aber so wie es im Moment aussieht, wird es auf Offensive Tackle jetzt ein bisschen dünner. Da ist die Frage. Wir springen ein bisschen weiter nach oben in, geografisch von Amerika nach Indianapolis. Rico, was machen jetzt die Colts? Es ist immer noch ein Tight End auf dem Board. Geht er jetzt?
Ich hadere mit mir. Aber ich glaube nicht. Also, ich bin vielleicht, weiß ich nicht, aus Sicht der Colts, ergibt der durchaus Sinn, dass man da mit Brock Bowers geht. Also ich tue mir wirklich schwer gerade, weil ich fände, das würde schon passen, aber der Spieler, den ich so für die Colts haben wollte, der ist immer noch auf dem Board. Ich bin froh, dass das Board so gefallen ist und die Colts haben unheimlich Probleme auch in der, im Defensive Backfield. Das ist halt so das Thema, was ich vielleicht größer sehe. Na klar, wäre es cool, noch ein paar mehr Waffen für den jungen Quarterback zu haben. Ich glaube aber, dass der Draft dort gerade in Runde 2, 3 noch ein bisschen mehr bietet, sodass ich, also auch für Cornerback bietet der da viel. Es ist gerade wirklich so, ja, ganz, ganz nicht so einfach. Ich bin gespannt, wenn das Board wirklich so fällt, was die Colts machen. In dem Fall gehen aber die Colts nicht mit Brock Bowers, sondern sie gehen mit Quinion Mitchell, Cornerback von Toledo.
Sehr gut, dann haben wir den auch. Der zweite Cornerback ist vom Board. Da wir aus der Division jetzt niemanden da haben, würde ich direkt zu Max an die kanadische Grenze gehen und fragen, ob Seattle schon fertig ist oder ob da noch Trade-Gespräche sind.
Ist nichts mehr reingekommen. Ein Trade-Gespräch gab es am Anfang, aber da konnten wir uns leider nicht einig werden. Und die Seahawks sind jetzt auch tatsächlich ganz froh, dass das Board so gefallen ist. Ich habe sogar noch die Auswahl zwischen verschiedenen oder zwischen mehreren Spielern, die mir alle gefallen würden. Ich meine, die Seahawks haben einige Baustellen, gerade defensiv. Also so ein Jared Verse ist da durchaus in der Überlegung. Cornerbacks sind auch noch einige da, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es Zeit, den tiefen Fall von Brock Bowers zu beenden. Eine weitere Waffe für die Offensive. Die Seahawks sind mit Noah Fant da nicht schlecht besetzt, aber Brock Bowers liefert einfach nochmal als offensiver Playmaker zusätzliche Möglichkeiten. Und ja, darum geben wir Geno Smith weitere Waffen zu DK Metcalf, Jackson Smith und Jigba, Tyler Lockett, Kenneth Walker gesellt sich jetzt noch Tight End Brock Bowers.
Alles klar, ich glaube, das ist schon so fast in der Realität fast der Floor. Ich glaube, viel tiefer als 18 wird Brock Bowers nicht fallen, deswegen fragen wir einfach mal in die Division. Marcel von den Rams, macht dir das Angst oder sagst du, Brock Bowers, das wird in Seattle mit dem Quarterback auch nichts werden?
Bin ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er jetzt den Tight End genommen hat, aber an der Stelle eigentlich ein No-Brainer. Ja, eine gute Anspielstation für Geno Smith. Ich denke, da würde er sich drüber freuen, ob das Rams Defense Back da, was ja ein bisschen aufgestockt wurde in der Free Agency, damit jetzt Probleme haben wird. I doubt it. ja, werden wir sehen.
Frank, wie siehst du das?
Ja, der Pick gefällt mir da so rein division-technisch überhaupt nicht, da man zweimal im Jahr gegen Seattle spielen muss. Ich denke, Bowers ist einer der drei Top-Playmaker in diesem Draft. Großen Impact, in dem Falle jetzt nicht unbedingt ein sehr, sehr starker Blocking-Tight-End, obwohl seine Fähigkeiten da, glaube ich, auch unterschätzt werden, sind sie bei seinem College-Team auch nicht unbedingt gefragt gewesen. Gerade immer so die kurzen Routen in die Flat und dergleichen, großes Ziel, gute Hände, gefällt mir nicht. Da wird viel Arbeit auf hoffentlich den wieder fitten Dre Greenlaw und Fred Warner zukommen. Also ich hoffe, der geht vorher schon vom Board im realen Draft.
Ja, es ist nicht auszuschließen, aber tatsächlich finde ich das Szenario auch gar nicht so unrealistisch, denn bisher muss man sagen, man merkt, hier wird nicht irgendwie in Anführungsstrichen Mist gepickt. Das kann alles so passieren. Es macht alles irgendwie Sinn. Eine Frage hätte ich noch an Max. Wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, ich weiß nicht, wie du den Draft damals verfolgt hast, hättest du Kyle Pitts höher gehabt oder doch Brock Bowers rein pre-draft-mäßig?
Ich muss gestehen, da bin ich nicht tief genug drin gewesen und auch in diesem Draft jetzt gar nicht. Also ich habe ein bisschen was gescoutet, aber da jetzt so einen Vergleich zu ziehen, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, Pitts ist einfach allein athletisch und was die Maße angeht, nochmal etwas höher einzuschätzen, ja, ist schwierig. Aber ich bin trotzdem an der Stelle jetzt sehr zufrieden. Hätte es jetzt auf jeden Fall nicht drauf angelegt. Also ich würde auf keinen Fall für Bowers hochgehen. Aber wenn er jetzt so an der Stelle zu einem fällt, finde ich, was ganz cool. Best Play Available auf jeden Fall. Und man sollte nicht zu starr nach Needs picken.
Ja, ich kann mir vorstellen, die Bengals ärgern sich ein bisschen. Aber wir schauen mal dann in den Süden nach Jacksonville, was jetzt passiert. Denn wir haben immer noch nur die drei Receiver auf dem Board. Und es gibt ja noch einige Teams aus dem hinteren Feld, wo ich mir vorstellen könnte, dass da Needs da sind. Und die Trades sind bisher sehr zurückhaltend. Von daher würde ich mal fragen nach Jacksonville. Ist der Pick noch in Florida oder gab es hier jetzt mal einen Trade?
Der Pick liegt immer noch in den sicheren Händen der Duval oder Duval Community. Und ich habe ein Big Board von Vince bekommen, von der Jax Elite. Und ja, da ist schon einiges weggepickt worden. Ja, die hätten gern auch O-Line-Verstärkung genommen, gerade auf Tackle oder auch auf Guard. Allerdings ist hier noch ein Spieler auf dem Board, der jetzt hier auf dem Big Board auch mich ganz, ganz groß anguckt. Und das ist wahrscheinlich wirklich einer der athletisch besten DBs in diesem Draft, wenn nicht sogar der beste athletisch. Und von der Vielseitigkeit, und die Jacksonville Jaguars picken hier einen Pick 17, Cooper DeJean, Cornerback, / Safety, Iowa, und bringen damit ihrer Defense ein sehr, sehr flexibles Puzzleteil und sind froh darüber, denke ich.
Kannst du uns vielleicht mal, wenn du jetzt das Board erhalten hast, da mal so ein bisschen durchführen? Ich finde es ganz spannend, mal zu schauen, was da so auf dem Board gewesen wäre, wenn man überlegt, da gibt es immer noch einen T. Higgins, der offenbar unzufrieden ist und vielleicht dann doch am Draft-Tag, wir erinnern uns an A.J. Brown, getradet wird. War da Receiver gar nicht so offen? Ach, ich bin bei den Bengals. Entschuldigung, Quatsch. Ich wollte Calvin Ridley ansprechen. Calvin Ridley wollte ich ansprechen. Der ist ja weg, überraschenderweise. War Receiver gar nicht so auf dem Board?
Tatsächlich wäre die Top 3 interessant gewesen. So wie das Board, was mir geschickt wurde, jetzt weitergeht, wäre tatsächlich erst zum Ende der ersten Runde dann Brian Thomas interessant geworden von LSU, und davor waren dann doch eher Defense Backfield, Edge und halt Offensive Line der Fokus.
Okay, dann nehme ich meinen verpatzten Take, aber jetzt passt er, ich bin gespannt, wie es in Cincinnati aussieht. Andrea, die Cincinnati Bengals sind on the clock und jetzt bin ich gespannt, ob das, was ich schon eben gesagt habe, passiert oder ob wir hier vielleicht was anderes erleben.
Zuerst mal hallo zusammen, ich fröhliches Huday aus der Schweiz. Ich bin gerade noch in Gesprächen, aber ich glaube, ich entscheide mich dazu, aufgrund des Boards, das ich hier noch vor mir habe, einen Spieler zu picken an 18. Und das ist ein Spieler, den ich als Fan sehr, sehr mag, den ich einfach unbedingt gerne weiterhin in Orange sehen würde. Und das ist Byron Murphy, der Interior Defensive Liner von den Texas Longhorns, und ziehe damit meine Longhorn Cap auf als Longhorn und Bengals Fan und bin verdammt glücklich darüber, dass er noch für unsere D-Line als DJ Reader Ersatz verfügbar ist.
Könntest du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, was denn da die Überlegungen waren, doch kein Trade anzunehmen, oder war das alles?
Also ich habe ein Angebot bekommen, das wäre aber dann ein zu tiefer Drop gewesen. Die Bengals haben durchaus Needs, die man füllen muss. DJ Reader ist zu den Lions abgewandert. Man braucht neue Verstärkung auf der D-Line. Ich glaube, so ein Spieler wie Byron Murphy, der einfach enorme Upside hat und echt ein Problem innen werden könnte, an dem schaust du nicht zweimal vorbei.
Okay. Für wie realistisch hältst du es denn, dass wir am Drafttag sowas sehen wie mit AJ Brown, dass ein T. Higgins am Tag jetzt wirklich weggeht?
Also, dass die Bengals T. Higgins traden, dann muss sie jemand mit einem Angebot umwerfen. Und die Bengals sind immer von ihren eigenen Spielern am meisten überzeugt. Und wir haben es mit Jesse Bates gesehen. Sie behalten lieber den Spieler für ein Jahr und geben ihn dann irgendwie ab, statt irgendwie Value draus zu machen. Also dann, ich glaube nicht dran. Ich glaube, sie versuchen es nochmal ein Jahr, so quasi nochmal auf das Trio Burrow, Chase, Higgins zu setzen. Und dann schauen wir weiter.
Alles klar, vielen Dank. Tobi von den Steelers, kurze Meinung dazu?
Ja, also ich meine, der Fit ist definitiv da. Mit Murphy hat man jetzt eine bockstarken Ersatz für die D-Line. Ja, der einfach gefüllt werden musste nach Reader. Und das passt wie Faust auf Auge. Also viel mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Es ist ein klarer Need, der aufgemacht war, der jetzt wieder geschlossen wurde. Das passt soweit.
Okay. Benno, hast du noch was dazu oder wollen wir schon nach LA gehen?
Ja. Er ist ein super, super Spieler. Bin allerdings als Ravens-Fan froh mit unserem Fragezeichen auf Guard, dass es nicht Jason Newton geworden ist, der doch explosiver im Pass-Rush ist.
Okay, naja, vielleicht geht der ja dann in den nächsten Picks. Wir schließen gleich die Top 20 ab, gehen aber nochmal das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Es ist ja unglaublich, eine Premiere, würde ich sagen, nach Los Angeles. Marcel von den Rams, die sind auf der Uhr.
Ja, schöne Grüße erstmal aus L.A. Ich musste erstmal hier entstauben. First Round Picks seit 2016 gab es nicht mehr in L.A., um sich da ein bisschen dran zu gewöhnen, habe ich mir erstmal Luft verschafft. Ich habe einen Trade mit den San Francisco 49ers eingefädelt. Die San Francisco 49ers are on the clock.
Frank, bitte.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon mehrere versucht, ein wenig hochzukommen, weil der Tackle Run ist mir zu früh eingesetzt. Wird wahrscheinlich im realen Draft noch ein wenig eher kommen. Also deswegen aber vielen Dank und viele Grüße an den NFC West Rivalen aus den Rams, dass wir dann nach vorne kommen, weil ich denke, danach gehen alle weg. Ja, spätestens im Super Bowl hat man bei uns noch gesehen, wenn wir noch was brauchen, dann definitiv Verstärkung in der Offensive Line, auch wenn man gerade noch mit Right Tackle dem aktuellen noch verlängert hat. Ich glaube, wir brauchen da dringend ein Upgrade, der auch wo vielleicht noch in ein, zwei Jahren tatsächlich Trent Williams auf der anderen Seite beerben kann. Aber der hat ja gesagt, er will noch locker zwei, drei Jahre spielen. Und wenn er das so weitermacht, kann er das auch. Wir wählen deswegen jetzt einen Spieler, der auch im College of Right Tackle gespielt hat. Wir gehen nach Alabama und draften J.C. Latham, Offensive Tackle.
Das finde ich aus persönlicher Sicht nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommen wir später zu. Max, wie siehst du diesen Trade? Bevor wir die 20 dann jetzt wirklich ganz rund machen. Also Frank, das finde ich persönlich gar nicht gut. Jetzt müssen wir, ist Rico gleich mal dran. Ich hoffe, bei ihm glüht es jetzt langsam, dass da jemand an 21 möchte. Also ich mache dafür Werbung. Die Dolphins sind für Trade-Gespräche bereit. Aber wir sind erstmal bei den Steelers.
Ich hing seit Beginn des Drafts eigentlich in Trade-Gesprächen, weil wir, es sind doch noch einige auf dem Board, die interessant für uns sind. Ich wäre jetzt allerdings mit dem Trade einige Picks nach unten gegangen, zwar noch in der ersten Runde, aber schon so Richtung Ende. Und mit dem Offensive Line Run, der jetzt hier angefangen hat, wird mir das Ganze doch irgendwie ein bisschen sehr heikel. Weil, ich meine, unser klarer Need ist Offensive Line, Center sowie Tackle. Und dann schlage ich jetzt lieber zu, als dass ich nachher später dastehe, große Augen mache und nicht mehr weiß, was ich picken soll. Demnach nehmen die Steelers an Pick Nummer 20 von Georgia Amarius Mims.
Der nächste Offensive Tackle, ja.
Genau, also wir haben letzte Saison oder letzten Draft haben wir ja schon den Kollegen von Georgia geholt, Broderick Jones. Eigentlich Left Tackle, hat jetzt letzte Saison bei uns rechts gespielt, weil wir einen Left Tackle hatten, der rechts nicht spielen konnte. Der kann jetzt quasi wieder rüber switchen auf links. Mims spielt dann rechts. Starker Run-Blocking-Tackle. Und gerade innerhalb der Line ist es sowieso immer gut, wenn man eine gute Chemie hat unter den Leuten. Da einen ehemaligen Teamkollegen mit dazu zu holen, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung.
Ja, würde ich mitgehen. Ich hoffe, Rico braucht noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich einmal das Wort an Benno übergeben zu einer kurzen Meinung.
Amarius Mims ist halt ein Prospect mit Wahnsinns, Upside, Wahnsinnspotenzial. Bin gespannt, ob er es in Starting Lineup schaffen wird. Nächste Saison kann ich mir noch nicht 100% vorstellen. Hoffe natürlich, dass er gesund bleibt. Hat er auch schon so einige Dings und Dongs in seiner kurzen Karriere am College. Aber prinzipiell von den Anlagen her sicherlich einer der Tackle mit dem höchsten Ceiling in der Draft Class. Von daher, in der ersten Runde draftet man Potenzial. Und daher Glückwunsch dazu.
Ja, nur 8 Starts gehabt, ne? Das kann so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Andrea, wie siehst du das?
Also die Maße sind ja absolut da. Und die Steelers haben ja schon. Waren es die Steelers mit dem Tyrant, der so freakish war letztes Jahr? Ich glaube schon. Die haben ja durchaus ein Faible für solche Spieler und wenn du das aus ihm rauskitzeln kannst, was seine Maße verspricht, dann ist das an 20 ein absolut geiler Pick.
Ja, also er gibt mir halt irgendwo genau dasselbe wie Broderick Jones letztes Jahr, wo die Steelers ja offensichtlich ein Auge drauf geworfen haben. Ich meine, die sind hochgetradet für ihn. So dieser etwas rohe mit sehr viel Potenzial spielende Offensive Liner, der wahrscheinlich, wie schon gerade gesagt, nicht sofort aufs Feld kommen wird. Also die Steelers starten ihre First-Round-Picks in der Regel nicht direkt ab Tag 1. Also das passt schon.
Gut, bevor ich dann zu den Dolphins an 21 mit Rico übergehen würde, würde ich gerne noch einmal, wenn Rico das Board nochmal aufmacht, nochmal die nächsten Picks durchgehen, dass wir uns nochmal von 11 bis 20 durchhangeln können und nochmal für die Übersicht, wer da alles so gegangen ist. Rico, du musst mir einmal jetzt helfen. So kann ich das nämlich nicht verfolgen. Super, genau. Also an 11 geht dann zu den Falcons Terrion Arnold Cornerback. Die Broncos nehmen Laitu Latu Edge Defender. An 13 geht der nächste Offensive Tackle mit Thais Fuaga zu den Raiders. Die Saints nehmen Oluwaju Fashanu, ebenfalls Offensive Tackle. Dann der nächste Cornerback zu den Colts mit Quinyon Mitchell. Brock Bowers fällt bei uns bis an 16 zu den Seahawks. Die Jacksonville Jaguars nehmen Cooper DeJean Cornerback. Byron Murphy, der zweite, geht zu den Bengals. Die 49ers traden innerhalb der Division, das müssen wir auch nochmal erwähnen, mit den Rams. JC Lassem geht nach San Francisco. Und an 20 Amarius Mims zu den Steelers. Jetzt haben wir Pick 21 und nur 3 Receiver, die bisher vom Board gegangen sind, in einer Receiver-Klasse, wo man immer hört, es ist die beste der letzten Jahre. Daher bin ich mal gespannt, ob die Dolphins hier ein Angebot bekommen haben oder ob sie selbst picken. Rico.
Ja, das Trade-Fenster ist schon auf und es wird ein Trade geben. Kurz zur Einordnung, die Rams haben vorhin, ich glaube, das haben wir nämlich nicht gesagt, der Trade mit den 49ers ist natürlich ein First-Round-Swap und dazu gibt es für die Rams den 2024er Drittrunden-Pick dazu. Für die Rams, ja. Und die Dolphins haben jetzt mit einem anderen Team aus Florida getradet, weil ich meine, hey, das ist ja Florida, da kann man, hat man die kurze Leine. Und die Dolphins traden Pick 21, holen sich dafür Pick 89, Pick 26 und 220. Und das ist für die Dolphins ein sehr, sehr gern gesehener Trade, weil sie damit einen Pick mehr in den Top 100 generieren.
Ja, finde ich gut. Dann bin ich mal gespannt, was der Gedanke da war. Die Buccaneers sind auf der Uhr.
Ja, ist relativ einfach. Können wir rein einloggen. Jared Worth, Edge Defender, Florida State University. Die Buccaneers brauchen Edge. Wir haben Shaq Barrett ziehen lassen. der jetzt in Miami ist, und wir selber haben mit Yaya Diaby einen sehr, sehr spannenden jungen Spieler da, aber ja, daneben ist nicht viel. Außer halt vorne Kenzie und Wea, und wir wollen natürlich da weiterhin Druck machen und Gas geben können. Daher Jared Verse. Und dafür geht man auch gerne hoch, ist mit Abstand, also für mich ist danach kommt ein Riesen-Cut zu den nächsten Edge-Defendern der Klasse, daher vielleicht sogar den besten meiner Meinung nach in der Klasse mitnehmen.
Vor wem hast du denn da Angst? Wen wolltest du überspringen?
Ganz ehrlich, da bin ich mir bei manchen Teams nicht so sicher. Ich habe keine Ahnung, was die Eagles machen, die sehr gerne Best Player Available picken. Ich bin mir nicht sicher, was die Cardinals machen, die brauchen auch Edge. Die haben da gar nichts. Ja, daher nur mal sicher gehen. Und es kann immer sein, dass irgendwer von unten raus nach hoch kommt, ob es die Lions sind, die sagen, sie machen Stärke noch mal stärker, ob es die Ravens sind oder hinten raus noch irgendwer. Daher wollte es absichern einfach nur.
Okay. Dominik, deine Einschätzung, macht dir das Angst?
Ich bin sehr glücklich über diesen Pick, muss ich sagen. Erstens, weil die Bucks erstmal dafür hoch mussten. Und zweitens, weil sie sich für den First-Rounder einen Second-Round-Spieler geholt haben. Also es geht auf jeden Fall voran. Und ich gratuliere aber damit natürlich den Bucks zu dem zweiten Platz in der Division.
Alter, ein Second-Round-Player. Kollege, was hast du denn bei dem gesehen?
Süß. Also ich fand ihn wirklich, also sein Tape, ich bin überhaupt nicht warm geworden mit Burst irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde den einfach nicht sexy, und ich glaube nicht, dass er wirklich dieses Potenzial hat. Aber da kennst du dich besser aus mit der Defense als ich.
Ist so eine Geschichte, da gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, ob er noch so viel mehr sein kann als das, was er ist. Aber das, was er ist, alleine mit dieser Geschwindigkeit und mit der Kraft, die er mitbringt, das reicht meiner Meinung nach, um einen Impact zu haben in der NFL. Und zwar einen soliden. Aber jemals in 2 Leute das ich auch, aber 12, 13, 6.
Ich kann aber Dominik verstehen. Das ist leider die Edge, die halt gerne mit viel Power kommen und mit wenig Technik haben in der NFL häufig gerne mal Probleme.
Naja, vor allem, ich habe mir bei Wurst so gedacht, der ist eigentlich wirklich kräftig, Wurst. Macht er wirklich super, ne? Aber dafür ist er beim Bullrush, das hat mir überhaupt nicht gefallen, und auch sein Bankdrücken dann beim Draft, dann, so, weiß ich nicht, einer der schlechteren Edge gewesen. Dafür war es mir zu wenig, dass er dafür nicht mit Technik kommt. Da hätte er schon richtig abliefern müssen, physisch, einfach bei der Combine. So meine ich das natürlich.
Aber die Falcons können ja auch keinen Edge draften. Von daher ist das ja.
Eben drum, also was zählt genau. Schon meine Meinung?
Richtig. Okay, sehr gut. Dann geht's weiter. Philadelphia, immer noch keine Receiver. Nur 3 vom Board. Ich bin gespannt. Carsten, die Eagles sind dran.
Ja, prima. Nur leider brauchen wir keine Wide Receiver. Also jetzt nicht so dringend. Ich bin ein bisschen geschockt, was jetzt so die letzten 3 Picks passiert ist. Vor allem die beiden Offensive Tackle hatte ich natürlich auch im Auge. Von daher habe ich einen Trade-Partner gefunden mit den Buffalo Bills. Wir gehen runter, tauschen mit den Bills. Bills kriegen die 22, wir kriegen die 28. Second Round Pick und so weiter. Wir haben es in der Kürze der Zeit nicht komplett ausdefiniert, aber ist auch egal. Die Bills sind on the clock. Bis später.
Sehr gut. Tommy.
Jawohl. Also ich bin erstmal mega glücklich, dass das Board so gefallen ist, wie es gefallen ist. Und nehme jetzt in dem Fall den offensichtlichen Pick eigentlich. Die Bills haben einen riesen Need auf Wide Receiver. Und das gehen wir jetzt in erster Instanz an mit Brian Thomas von den LSU Tigers.
Okay, da würde ich kurz nachfragen, warum Brian Thomas und nicht A.D. Mitchell?
Brian Thomas ist meiner Meinung nach der bessere Spieler, wenn es um das Ball-Tracking geht. Und er ist halt auch körperlicher und er ist ein bisschen besser im Blocken, was A.D. Mitchell nicht so besonders kann. Und da ich mal davon ausgehe, dass Thomas auch so ein bisschen den Part von Davis übernehmen würde und der ein besserer Blocker war, gehe ich davon aus, dass das die bessere Wahl hier ist. Und ich sehe einfach hier nicht den einzigen Pick in Wide Receiver, sondern kommt auch noch ein weiterer mit dazu. Aber wir fangen mal mit Brian Thomas an.
Alles klar. Einschätzung aus der AFC East. Wer möchte? Und es betrifft mich ja persönlich auch, aber ich würde da einmal das Wort übergeben. Rico?
Ja, also ich denke, es ist offensichtlich, dass die, also es würde mich stark wundern, wenn die Bills keinen Wide Receiver picken in Runde 1. Also das ist, glaube ich, das wäre extrem überraschend. Dementsprechend, ob jetzt Brian Thomas Jr. oder Donnie Mitchell, ja, ich glaube, das ist dann auch immer wieder persönliche Präferenz, was man so tun möchte. Und dementsprechend finde ich das vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ich finde das ein guter Pick, gefällt mir. Ja, es ist okay, sage ich mal. Ich glaube, dass das durchaus ein gutes, gute Synergie geben kann, zusammen mit Josh Allen. Muss man nachher schauen, wie sich das, wie die beiden zusammenspielen, aber kein Problem. Also, das finde ich ein guter Pick.
Ja, ich finde es auch gut, weil Eddie Mitchell fällt. Vielleicht fällt er bis 26, aber warten wir mal ab. Ich übergebe erstmal wieder an dich, Rico, die Cardinals.
Mir passt der Pick überhaupt nicht. mit seinem Speed sorgt er dafür, dass die Jets aus ihrer Komfortzone raus müssen. Die Jets wechseln normalerweise auf Cornerback nicht die Seiten, sondern bleiben fix. Aber hier müssen sie dann immer gucken, dass der schnellere Spieler auf die Seite von Thomas geht. Das gefällt ihnen normalerweise nicht. An der Stelle für die Bills voller Pick. Also ja, klar muss man diskutieren. Thomas, Mitchell, was präferiert man hier? Welche Fähigkeiten, wohin? Aber sollte es wirklich so kommen, wird sich, glaube ich, niemand über den Uptrade beschweren und über den Spieler auch nicht.
Nee, das glaube ich auch. Also man hat ja so die Mocks, die jetzt durchgehen, dass wir 5, eigentlich sogar mehr Receiver in Runde 1 haben. Ich bin gespannt, ob dieser Run jetzt bei uns tatsächlich losgeht, denn wir haben noch so viele gute Spieler tatsächlich auf dem Board. Und ja, ich bin gespannt. Die Cardinals.
Ja, die Cardinals sind on the clock und also ich sag mal, die Cardinals haben Probleme in der D-Line. Ich hätte, also da, das war schon clever gesehen von Tobi, da mit den Bucks auf 21 hochzugehen. Jared Verse war bei mir für die Cardinals ganz, ganz oben und ich dachte schon so, oh, jetzt kriege ich Odunsie und jetzt fällt mir Jared Verse noch in den Schoß und dann habe ich immer noch theoretisch Pick 27. Was ist da denn los? Aber dann hat Tobi mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Aber die Interior Defensive Line der Cardinals ist jetzt auch kein Prunkstück und Jason Newton, der Defensive Interior Lineman von Illinois, ist jetzt so weit gefallen, dass, also, den habe ich zum Teil vielleicht sogar schon vorher vom Board gehen sehen. Gerade zum Beispiel Pick 21 Dolphins wären so ein typischer Fit für Newton. Aber die Cardinals gehen jetzt an 23 mit Jason Newton. Defensive Tackle Illinois.
Alles klar. Ich würde mal wieder fragen in der Division, wieso die Meinungen dazu sind. Wir starten mal bei Marcel in Los Angeles.
Ja, macht Sinn. Also ich kann da jetzt viel wenig dazu sagen. Ich kenne die Needs der Cardinals nicht so gut. Ich würde aber sagen, wenn Rico sagt, dass ihr da die Line-Unterstützung brauchen, dann gehe ich da mit und ja, passt.
Okay. Frank, deine Meinung?
Ja, sehr guter Spieler. Die Cardinals können sich auf vielen Positionen noch verstärken. Vielleicht bis auf Quarterback und den vorhin schon mal gedrafteten Spieler. Jede Position sicherlich noch austausch- und verbesserbar. Von daher, die Cardinals können jeden guten Pick mitnehmen. Da dauert der Rebuild bestimmt noch 1-2 Jahre und dann schauen wir mal weiter.
Ich glaube auch, die Needs sind da so viel. Von daher, guter Pick, solider Pick. Dass er so tief in Anführungsstrichen fällt, kann ich mir im echten Draft auch nicht erwarten. Also würde ich nicht erwarten, aber sicherlich nicht schlecht. Jetzt muss Rico mir helfen. Eigentlich wollte Philipp die Cowboys übernehmen. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Pickst du?
Ja, Jerry Jones hat gerade bei mir angerufen und hat gesagt, ja, nee, mit Philipp heute nicht, weil der nicht nett zu Jerry Jones war. Dementsprechend sind die Cowboys hier. Und ja, die Cowboys wild einfach, was bei denen so abgeht diese Saison. Jeder spielt um seinen Job. Und ich bin hier tendenziell in der O-Line, muss gerade so meine Meinung nochmal bilden, aber ich glaube, ich würde hier eher Richtung Graham Borton tendieren für die Dallas Cowboys und das würde ich jetzt auch einfach so einlocken. An 24 picken die Dallas Cowboys Graham Parton, Tackle Duke.
Picken sie ihn denn als Tackle, Rico?
Sie picken ihn als Offensive Liner.
Okay, alles klar. Carsten, deine Einschätzung?
Dass sie mit Tackle gehen, habe ich befürchtet. Dass sie jetzt Barton nehmen, ja gut, dass Philipp nicht da ist. Ich habe da noch einen anderen auf dem Zettel, den ich höher habe. Von daher können sie den gerne nehmen, von dem halte ich nicht so viel. Aber der Fit passt. Also kein schlechter Pick, wird ihnen hoffentlich auch was bringen. Aber an sich, die Cowboys und ihre Offseason bisher, also no comment, ganz schlimm. Machen wir weiter.
Findest du es so schlimm? Ich hätte mir gedacht, du als Eagles-Fans findest das eigentlich ganz amüsant, was da so passiert.
Ja, aber der Philipp ist auch ein guter Kerl. Ich kenne auch noch ein paar andere Cowboys-Fans, da habe ich fast ein bisschen Mitleid. Machen ja da jetzt so eine Art Prove-It hier und verlängern auch die Leute nicht und haben auch dementsprechend auch keinen Cap. Kann man hier machen. Könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie, wenn es geht, runtertraden, um noch mehr Picks zu sammeln, weil da scheint sich ja eine Art Rebuild dann anzubahnen.
Ja, könnte man davon ausgehen, ne? So wie es sich alles gibt. Und dann wird McCarthy wahrscheinlich auch weg sein. Aber das warten wir mal ab. Wir gehen nach Green Bay. Tobi.
Ja, nochmal guten Tag aus Wisconsin. Ich war ehrlich gesagt kurz vorhin am Überlegen, ob ich auch anstelle der Bucks hochgehen sollte, aber dann ist das Board doch relativ gut gefallen und jetzt hat mir der Kollege aus Dallas auch noch meine Entscheidung quasi abgenommen, weil ich war echt am Schwanken zwischen Offensive Line und zwischen Cornerback. Aber da der flexibelste Offensive Liner jetzt bei mir weggenommen wurde, bin ich klar bei Cornerback und dann nehme ich meinen höchsten Cornerback auf dem Board, der noch da ist, der ein Lockdown-Corner sein kann, der quasi ähnlich zu Jair Alexander spielen kann. Und gerade in Bezug darauf, dass bei uns Stokes jetzt ins letzte Jahr geht, machen wir da die andere Seite komplett dicht und nehmen Kool-Aid McKinstry aus Alabama.
Auf jeden Fall der mit dem coolsten Namen im Draft, finde ich. Auf jeden Fall der coolste Vorname. David, ja. Das Cornerback-Duo. Macht das dir Angst mit Jared Goff oder sagst du, naja, das kriegt er schon hin?
Ja, also natürlich hätte ich zum nächsten Mal gewünscht, dass Kool-Aid McKinstry bis zu den Lions fällt tatsächlich. Erstmal wegen dem Namen, weil es innerhalb der Lions-Community dieses Honolulu Blue Kool-Aid gibt. Und dass man immer sagt, ja, die Fans, die zu viel träumen, vielleicht zu viel davon getrunken haben. Deswegen hätte sich dieses Trikot schon mal verkauft wie warme Semmeln. Dann hat er die Nummer 1 bei Alabama mit Jahmyr Gibbs und Jameson Williams hatten wir vorige Nummer 1 von Alabama auch gedraftet. Also es hätte eigentlich alles sozusagen gepasst für uns, gerade weil er ja ein sehr, sehr physischer Corner ist, der in diesen Island-Situationen Dritter und Lang in Man-Coverage auch sehr, sehr gut funktioniert. Hat vielleicht nicht so den Endspeed, aber ist ein super intelligenter Spieler. Und kann man den Kollegen aus Green Bay, die ich nach wie vor trotz allem, was die Bears und die Vikings so gemacht haben, die jetzt auch tolle Picks hatten und tolle Offseason hatten, immer noch so als den größten Konkurrenten in der NFC North sehen.
Ja. Wie sieht es aus? Möchten Marc und Christian noch da was zu sagen? Ich weiß nicht, ob die Dolphins noch ein bisschen Zeit brauchen.
Ja, sehr gerne. Ich springe dann ein, da kann Christian da noch ein bisschen rumüberlegen. Erstmal bin ich ein bisschen neidisch auf Tobi, dass der irgendwie im Rahmen der Packers Germany die Möglichkeit hat, aus den USA hier uns beizuwohnen. immer wieder aus Wisconsin grüßt. Ich weiß nicht, ob so viel besser ist als das, wo wir hier alle sitzen. Aber davon mal abgesehen, hätte es mich auch überrascht, wenn die Packers keinen Defensive-Spieler in der ersten Runde draften. Das ist ja so ein bisschen das Credo. Aber grundsätzlich glaube ich, das ist ein guter Pick. Ich bin sehr gespannt, da jetzt Joe Barry auch weg ist, wie die ganze Defense und vor allem das Defensive Backfield aussieht, ob Jair Alexander da so ein bisschen wieder zu alter Stärke zurückfindet und damit Kool-Aid mit Kinstry, glaube ich, ein unangenehmes Corner-Duo bilden kann und hätte auf jeden Fall schlechter laufen können, glaube ich, für Green Bay an der Stelle. Ich mag den Spieler, ist, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket und auf der anderen Seite von Jair Alexander lang oder eher mittelfristig auf jeden Fall Need. Deshalb glaube ich, hat man da aus Green Bay Sicht einen guten Pick gemacht, ja.
Ja, ich persönlich kann dem auch nur zustimmen. Ich finde, es ist kein schlechter Pick. Ich war etwas erstaunt, dass du gesagt hast, das Board ist gut gefallen für euch, weil ich eigentlich dachte, das ist gut, wenn es sehr gut für euch läuft, dann fällt eine Cooper DeJean zu euch, wo ihr wahrscheinlich auch noch mehr drüber freuen würdet, die Packers, weil der wirklich gut passen würde. Ja, Kool-Aid McKinstry ist für mich ein sehr guter Spieler. Das hat man ja gesehen. Er hat letztes Jahr 39 Targets nur gehabt auf sich. Das heißt, die Leute haben gar nicht mehr auf seine Seite geworfen. Was allerdings auch so ein bisschen halt das Fragezeichen ist, weil er halt so wenig Targets hatte, hat man leider auch vor allem jetzt im letzten Jahr nicht mehr so viel dann von ihm gesehen. Und was mich natürlich freut ist, das ist nämlich das eine, wenn man eine Schwäche von ihm nennen kann, ist es wahrscheinlich die, dass er halt nur 2 Interceptions in seiner kompletten College-Karriere hat. Und jetzt mit einem Rookie-Quarterback ist es natürlich dann schön, wenn man da vielleicht einen Corner hat, der vielleicht den Wide Receiver gut covert, aber dann jetzt nicht so gut ist darin, selbst den Ball anzufangen. Das hilft dann nochmal ein bisschen, einmal in einem Rookie-Quarterback.
Um da nochmal zwischenzugehen, also Cooper DeJean hatte ich vor ein paar Wochen noch relativ früh, aber da bin ich auch jetzt, vor allem nach den Aussagen von Jeff Heffley, unserem Defensive Coordinator, ein bisschen von weggegangen. Ich habe noch ein Auge gehabt, für Kunye Mitchell hochzugehen, aber das war mir dann doch etwas zu hoch. Aber um mal die Einblicke auf mein Board zu zeigen, ich hatte da tatsächlich auch noch Newton, Barton und die Option hätte ich auch noch mit Jackson Paul Johnson gehabt. Ja, da waren jetzt zum Glück so viele noch über, dass ich da die freie Auswahl hatte und nicht mehr hochgehen musste.
Aber da bin ich ja schon happy, dass ihr nicht auf JPJ gegangen seid, weil den habe ich zum Beispiel ziemlich hoch. Ich bin froh, dass der aller Voraussicht nach nicht bei uns in der Division landet.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt an den Ocean Drive springen zu Rico. Und jetzt bin ich gespannt, warum die Dolphins nächstes Jahr das beste Receiver-Trio der Liga haben werden. Oder überraschst du uns und machst dann doch was anderes?
Ja, führe mich nicht in Versuchung.
Doch, du machst das ganze Jahr über, pickst du den Receiver, dass wir 3 Receiver haben. Und jetzt musst du das auch machen.
Ja, also Donny Mitchell wäre natürlich schon sehr, also wäre auch ein Pick, der auch in die Zukunft gerichtet ist. Ich glaube aber, ich sehe die Dolphins in Runde 1 nicht auf Wide Receiver. Ich kann mir das vorstellen, dass die, wenn Mitchell da noch zur Verfügung stehen sollte, ich kann mir das vorstellen, dass die Dolphins dort auf Wide Receiver gehen, wenn sie zurücktraden. Komplett möglich. Ich habe hier aber auch noch Nate Wiggins auf Cornerback rumsitzen und Jackson Power Johnson für die O-Line. Also hier sind auf jeden Fall 3 Spieler, die für die Dolphins sehr, sehr interessant sein könnten. Aber ich habe das ganze Jahr über unseren Center gesprochen im Drive selber und ich würde mir wünschen, dass wir dort einen gelernten Center einfach holen. Wir haben zwar einen in der Free Agency mit Brewer an Land gezogen, der aber auch auf Guard spielen kann. Dementsprechend picken die Dolphins hier an 26. Jackson Paul Johnson, Center, Oregon.
Ja, kann ich mitgehen. Ich glaube, Eddie Mitchell hätte ich irgendwie spannender und cooler gefunden, aber es macht absolut Sinn. Heiko, Eddie Mitchell oder ist es der richtige Pick?
Ich glaube, dass die Offense ja vom Grundkonstrukt her aus steht und dann bist du in der O-Line natürlich immer richtig. Und wenn der Mann so weit fällt, dann nimm ihn. War schon überrascht, dass er nicht in Pittsburgh gelandet ist.
Ja, ich glaube auch. Also wenn das in echt so passiert, dann werde ich mich nicht beschweren nächste Woche Freitag.
Ja, apropos Pittsburgh. Also ich kriege jetzt ja mit, was hier alles die letzten 2, 3 Picks weggegangen ist. Ich bin gerade sehr froh, dass ich den 20er nicht abgegeben habe. Ich wäre dann quasi erst gleich dran gewesen. Ja.
Okay, Tommy noch von den Bills?
Ich hätte eigentlich gedacht, dass die auf den Cornerback gehen.
weil sie da, denke ich, schon noch ihre Probleme haben. Aber der zweite Need ist halt in dem Fall die O-Line und da ist es mit Jackson Powers Johnson auf jeden Fall der richtige Pick. Wide Receiver ist die Klasse so tief, das macht hier in dem Fall an der Stelle mit dem Core, der ja da ist, macht es nicht wirklich viel Sinn. Ich meine, klar, man kann nie genug Waffen haben, das ist klar, aber ich denke, O-Line und gerade Tua schützen, gerade durch die Mitte, ist hier schon ganz wichtig.
Ja, genau. Also ist immer nicht so sexy O-Line, aber für mich völlig underrated. Die Klasse ist so gut, der Run ist da. Und mit Center hat man da hoffentlich etwas gefunden, was in die nächsten Jahre da ein bisschen Stabilität reinbringt. Das macht auf jeden Fall absolut Sinn und da kann man nichts sagen. Ich finde immer so spannend, Cornerback, ja, hast du angesprochen. Ich finde das mit Kendall Fuller und mit Jalen Ramsey, man hätte da was machen können, aber ich hoffe da eher tatsächlich, dass Cam Smith jetzt den Sprung macht, der Zweitrundpick aus dem letzten Jahr. Von daher alles gut. Dann geht's das dritte Mal in die Wüste nach Phoenix. Die Cardinals sind dran.
Die Cardinals haben, denke ich, viel aus dem, was sie haben, gemacht jetzt in diesem Draft. Und hier bin ich tatsächlich froh. Also ich könnte hier natürlich überlegen, ob ich Odunsi und Aiden Mitchell einfach zusammenbringe, was auch sehr, 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 sehr spannend wäre. Aber ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass der Cornerback, den ich da selber in Runde 1 noch habe, Nate Wiggins, noch auf dem Board ist und die Defense verstärken kann. Ich habe hier auch über einen Edge-Defender nachgedacht, aber dadurch, dass die Cardinals, ich glaube, an 35 oder so wieder dran sind, sind dort vermutlich noch genug Spieler in dem Bereich auf dem Board. Und der Cornerback hier mit Nate Wiggins ist einfach von der Klasse so viel besser, dass ich hier an 27 für die Arizona Cardinals Nate Wiggins, Cornerback von Clemson, drafte.
Ja, die Cardinals nehmen auf jeden Fall ordentlich Value mit. Spannender Draft. Gibt es da aus der Division noch eine Einschätzung? Möchte jemand was dazu sagen? Sonst kann ja gerne Christian von den Eagles schon mal, Carsten, überlegen, was er macht. Aber natürlich möchten wir den anderen Zeit geben, dazu etwas zu sagen, wenn jemand möchte.
Ja, keine Frage auch. Wiggins passt da natürlich wieder ins Profil. Jeder Quality-Spieler ist eine Verstärkung in diesem Zeitpunkt im Rebuild der Cardinals und auf Cornerback konnten die dann auch den Wiggins definitiv gut gebrauchen. Müsste gut ins Scheme passen. Guter Pick.
Gut, dann höre ich jetzt keine weiteren Meinungen. Dann würde ich nach Philadelphia übergehen. Die Eagles.
Ja, Cornerback war natürlich auch eine Position, auf die ich ein bisschen geschielt habe, vor allem auf Kool-Aid, nicht nur wegen dem Namen. Der ist weg. Rein vom Need müsste ich jetzt hier in dem PFF-Board wirklich Peyton Wilson nehmen, als Linebacker, aber das ist so dermaßen unrealistisch, dass ich das nicht machen kann. Es gibt noch einen Offensive Tackle, den ich im Gegensatz zu PFF in der ersten Runde sehe. Und das ist Tyler Guyton von Oklahoma. Und den picken wir hier. Sehen, wie gesagt, besser als auch den Tackle, den die Cowboys eben genommen haben. Der Typ ist ein Pferd, kann wahrscheinlich auch Guard spielen, könnte passieren. Alle unsere O-Line-Backups haben wir in der Free Agency verkauft. Also keine Tiefe da. Und ja, Johnson ist auch schon ein bisschen älter. Tyler Guyton, sehr guter Mann dahinter. An 28, völlig okay.
Ja, sehe ich ähnlich wie du. Also finde ich auch in der Range absolut guter Pick. Wir haben jetzt tatsächlich viele, viele O-Liner schon vom Board runter. Und nicht unrealistisch, dass der an diesem Spot tatsächlich gehen könnte. Da wir jetzt aus der Division niemanden da haben, würde ich tatsächlich schon weitergehen in die AFC North zu David und den Lions und fragen, ob der Pick noch in Detroit ist und ob es schon eine Entscheidung gibt oder ob da noch ein bisschen... Ja, gibt es schon, na dann bitte.
Genau, nee, der Pick ist noch in der NFC North bei den Lions. Ja. An dieser Stelle auch mal ganz offiziell Hallo aus vom Home of the Draft 2024. Mir ging so ein bisschen die Düse, muss ich sagen. Ich hatte kurzzeitig auch gedacht, gehe ich hoch an 22 für die Eagles, um dann noch aus dem Vollen schöpfen zu können. Die Überlegung war vielleicht so ein bisschen mit Jackson Powers Johnson die starke O-Line nochmal zu verstärken, weil Frank Regno, der Center, jetzt doch schon einiges an Verletzungen durch die letzten Saisons getragen hat. Aber auch auf Guard braucht man ja entsprechend einen Ersatz. Allerdings habe ich es dann nicht gemacht und war gerade eben noch sehr, sehr komfortabel, weil es gab noch vier Mannschaften vor mir und vier Spieler waren noch da, wo ich gesagt habe, wenn der fällt, dann pick ich den. Jetzt ist noch einer übrig und das ist Don Mitchell von den Texas Longhorns als Wide Receiver Ersatz für Josh Reynolds. Wir brauchen da einen großen, entsprechend athletischen Wide Receiver. Man hat mit Amon-Ra St. Brown im Slot natürlich den Wide Receiver Nummer 1, mit J-Mo, den Speed Guy, mit Sam LaPorta eine gute Anspielstation. Aber ja, dieser Ex-Receiver hat uns an der Stelle noch gefehlt und daher ist es Adonai Mitchell von den Texas Longhorns. Bin ich zufrieden mit.
Kann ich gut verstehen. Ich würde Ben noch mal ein bisschen Zeit geben, weil er auf der Uhr ist. Vielleicht andere Einschätzungen. Tobi, macht dir das Angst? Das wirkt ja relativ stacked dann jetzt, der Receiver-Raum der Lions.
Oh, was heißt Angst? Ich habe die Lions so oder so etwas weiter vorne eingeschätzt gehabt und die Lions waren für mich, vor allem auch nach der Free Agency, jetzt im Draft in so einer Luxusposition frei nach Need picken zu können. Und das haben sie auf jeden Fall getan. Wäre das Wort vielleicht anders gefallen, hätte ich die Lions auch etwas eher in Richtung Offensive Line gesehen. Da ist aber der Value jetzt gerade nicht auf dem Board. Man hätte vielleicht über Zach Frazier nachdenken können, aber Eddie Mitchell bringt ihm da schon mehr Value, gerade als zweiter, dritter Receiver, je nachdem, wie er sich dann etablieren kann. Und das macht die Lions Offense noch gefährlicher und das wird spannend.
Christian?
Ja, ich finde es spannend. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht daran gedacht, dass das Nummer 1 Need wäre, den ich adressiert hätte, also ein Wide Receiver für die Lions, weil da so viele halt in diesem Draft da sind, vor allem auch in den späteren Runden hast du wirklich Value, die du mitnehmen kannst und die Lions ja jetzt nicht den klaren Nummer 1 Receiver brauchen. Aber das Skillset von ihm, ich mag das Skillset von ihm in speziellen Situationen, weil er einfach so einen enormen Catch-Radius einfach hat und auch Catch-in-Traffic wirklich gut ist und wir haben bei den Lions einen Goff, der halt jetzt nicht der, auch der wirklich punktgenaueste Quarterback ist. Deswegen hilft das, glaube ich, ihm auch nochmal weiter, wenn er jemanden hat, der wirklich, da auch wenn er Leute um sich herum hat oder wenn der Ball mal nicht punktgenau hat, auf ihn kommt, den Ball trotzdem noch zu fangen.
Ja, das war jetzt auf jeden Fall Receiver Nummer 5, der vom Board ist. Und wir bleiben in der Division.
Ich würde es ja nicht gut finden, wenn das Board so fällt, weil in dem Fall würde den Lions mein Wide Receiver 3 sogar in den Schoß fallen. Und ich habe mich letzte Offseason schon so ein bisschen gewundert, dass die Lions da nicht klassisch irgendwie einen Ex-Receiver noch adressiert haben. Da haben wir, glaube ich, sogar mit David oder so drüber gesprochen, dass eventuell im Vorfeld DeAndre Hopkins letztes Jahr sogar ein Thema hätte sein können. Deshalb, ich mag A.D. Mitchell sehr gern, ich mag sein Route Running, hat Elite Speed, ich glaube eine 4-3 oder sowas ist er, ne? Beim Combine gelaufen, ist ein gutes Target und ich glaube, diese Offense wird dadurch einfach nochmal gefährlicher und ein bisschen unausrechenbarer, weil letzte Saison ja auch recht viel über die Mitte irgendwie stattgefunden hat. Jetzt hast du Outside nochmal diese Waffe. Finde ich nicht gut aus Chicagos Sicht.
Ja, kann ich durchaus verstehen. Ich hätte Eddie Mitchell auch tatsächlich höher gehabt, aber ich hätte ihn auch über Brian Thomas gehabt, aber da sind wir natürlich auch irgendwie alle, hat jeder seine Vorteile und jeder hat seine Nachteile, aber ich finde es spannend, dass er so tief gefallen ist. Daher bin ich aber auch wirklich auch gespannt, was jetzt in Baltimore passiert. Die Ravens.
Jo, also sind zwar Trade-Anfragen reingeflattert. Ich denke, die eine hätte jetzt einfach zu viel Kommunikation noch erfordert, um da wirklich was Sinnvolles für die Ravens rauszukriegen. Das ist tatsächlich echt richtig ungünstig gefallen, finde ich, für die Ravens, weil irgendwie kein wirklicher Value-Spieler für Needs wirklich aus meiner Sicht da ist. Deshalb muss ich jetzt hier wirklich mich entscheiden, jemanden zu picken. Den den ich doch mag, der natürlich aber nicht wirklich ein wirklich hundertprozentiger Need für die Ravens ist, obwohl und ich glaube, ich nehme an der Stelle Mike Sanristeel, Cornerback, Michigan, der natürlich mehr im Slot zu Hause ist und wir eigentlich Outside brauchen, aber der gefällt mir einfach von seiner kompletten Einstellung und seiner Art. Der ist sehr aggressiv auf dem Feld, der kann sehr eng covern, der, ja, das ist wirklich jemand, der, glaube ich, diese Play-like-a-Raven-Mentality mitbringt und ja, da nichts weiter reinkam und ich jetzt auch nicht irgendwie mit mir selber traden wollte, mit den Raiders, die hier irgendwie keinen hat oder sonst wie, gehe ich mit
meinem richtig Sanders glücklich Deal. Kriegst du nicht,
und,
muss man sagen. Ja.
Ja. Ist auch wirklich so. Das ist wirklich so. Ich habe tatsächlich Hoffnung gehabt, dass einer der Corner so ein bisschen durchrutscht oder eventuell dann halt Tyler Guyton noch irgendwie zu haben wäre. Darauf, glaube ich, müssen die Ravens auch am Donnerstag echt hoffen, aus meiner Sicht. Ansonsten wird es da einen Backtrade geben, weil der Sweet Spot ist einfach für mich zweite Runde. Wenn du da irgendwie noch einen extra Pick generieren kannst und dann vielleicht irgendwie noch mit einem Pick-Swap vierte, dritte irgendwie in die dritte noch kommst, dann ja. Aber so war es jetzt wirklich in Anführungsstrichen für den Spot die Wahl doch.
Okay, so Not und Elend. Bin ich gespannt, wie das in Anführungsstrichen deine eure Konkurrenten sehen. Wir haben ja Tobi von den Steelers und Andrea von den Bengals noch da. Wie findet ihr den Pick? Seid ihr jetzt glücklicher?
Also aus Rivalensicht sicherlich, ja, schon irgendwie. Also ich habe so immer mit einem Auge gerade aus Bord geschielt mit dem Ravens-Pick, der sich so näherte. Und ja, ich meine, die hätten es halt wirklich schlechter nicht treffen können. Also die klaren Needs waren ja eher in der O-Line, vielleicht Wide Receiver. Jetzt sind 5 Receiver weggegangen, 9 O-Liner. Dass dann natürlich irgendwo nichts mehr übrig bleibt, war an einem gewissen Punkt irgendwo klar. Und dann muss man natürlich nach Alternativen suchen. Ich hätte jetzt persönlich eher damit gerechnet, dass man vielleicht sogar schon Linebacker nimmt, nachdem Patrick Queen ja in unsere Richtung abgegangen ist. Aber ansonsten, ja gut, Cornerback, es ist nicht unsinnig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man nicht wirklich glücklich ist in Baltimore mit dem Pick. Jetzt ist natürlich beim Draft vielleicht auch einfach die Situation eine etwas andere und man bekommt da doch noch irgendwie einen Trade in Richtung 2, in Richtung Runde 2 oder so hin.
Es ist ja ganz schön, dass den Ravens mal nicht irgendein Top-Talent in den Schoß fällt, wie gefühlt die letzten Jahre immer. Daher habe ich nicht ganz so viel Mitleid, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn das Board so fällt, dass der Spot ist, wo die Broncos nochmal hochkommen oder die Raiders, um einen der verbliebenen Quarterbacks noch an Tag 1 zu picken für die 5th-Year-Option. Ja, das wäre dann sicherlich interessant hier. Und dann sind die
Absolut.
Ravens dann quasi am anderen Ende des Lamar Jackson Deals.
Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, den Quarterback-Run, den viele vielleicht auch erwarten, den gibt's bei uns nach den ersten 4 tatsächlich nicht mehr. Da wird auch wenig hochgetradet. Ich bin gespannt, ob jetzt jemand in die erste Runde kommt noch oder ob wir eine Premiere sehen und die LA Rams mal wieder einen First-Round-Pick haben. Marcel wird uns gleich sagen, was passiert.
Ich fühle so ein bisschen mit Benno. An der Stelle würde ich den Trade, den ich mit Frank gemacht habe, jetzt auch nicht mehr machen. Das Board ist absolut beschissen gefallen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, also die Rams werden einen First-Round-Pick machen. Das steht fest. Ich denke, es viele erwarten ein Replacement von Aaron Donald, wobei wir uns da, glaube ich, alle einig sind, dass ein Replacement von Aaron Donald einfach nicht möglich ist. Dennoch wird dieser Pick in die Defense fallen, und zwar wird es ein Edge-Rusher, Chubb Robinson von Penn State, geht zu den Rams. Die Rams haben viel Interesse an ihm gezeigt im Vorfeld. Und ja, ein Edge-Rusher war schon immer so ein bisschen noch das Defense-Puzzleteil, was gefehlt hat. Durch das Retirement von Aaron Donald ist es jetzt natürlich ein bisschen schwerer, aber Chubb Robinson ist es dann geworden.
Okay, dann wollen wir doch mal Frank direkt ansprechen. Das wäre ja eigentlich sogar euer Pick gewesen. Kannst uns ja mal mitnehmen, einmal, wenn du an der Stelle gewesen wärst, was hättest du gepickt und wie würdest du jetzt im Nachgang euren Trade einfädeln? Zufrieden?
Also ich bin mehr als zufrieden, wie das Board gefallen ist mit dem Trade. Und wenn den ich vorher versucht habe, noch einzufädeln, dann wäre Chubb Robinson jetzt auch ein 49er, weil das wäre jetzt der Versuch gewesen, den mit dem Pick vorher mit den Ravens zu uns zu locken. Aber da hat ja mein Vorredner schon gesagt, wir sind ein wenig zu kurz geraten in der Kommunikation. Ja, Chubb Robinson, sicherlich vielleicht das Prospect mit dem größten Upside, aber vielleicht auch derjenige, der am größten auf die Schnauze fallen kann, sozusagen, weil da sind die Vorteile, die er mitbringen könnte, so in Richtung Hassan Reddick, alles gut. Im Run nicht so toll in der Verteidigung, da muss er noch viel, viel lernen und er muss noch gerade im technischen Sinne einiges aufbauen und die Schuhe Aaron Donald, die sind zu groß, die würde man mit niemandem in der Defense aus diesem Draft füllen können, glaube ich, vielleicht auch in den nächsten 2-3 Jahren nicht. Von daher, der Vergleich ist dann echt schon gemein. Guter Pick, wenn er sich verbessert, kann er ein sehr guter Edge-Rusher werden. Einige Fragezeichen, gerade wenn er in der ersten Saison viel auf dem Felde steht. Gerade gegen uns würde ich mich ja darüber freuen, weil in der Run-Defense muss er tatsächlich noch stark zulegen.
Okay, sehr gut.
Ich wollte nur kurz was einwerfen. Ich wäre auch an dieser Stelle sogar bereit gewesen, wieder komplett raus aus der ersten Runde zu traden, um der Rams-Tradition so ein bisschen zu folgen der letzten Jahre. Aber ich habe mich da doch für den Pick entschieden und Trade-Angebote waren auch nicht da.
Verdammt, ich habe gedacht, es lohnt sich nicht, ein zweites Mal mit euch zu traden.
Ja, hättest du mal probiert.
Na, es ist doch immer schön, dass du jetzt auch mal einen Pick durchgeben kannst und das ist doch auch mal ganz charmant.
Ja.
Gut, dann sind wir bei unserem allerletzten Pick, der antierende Stanley Cup. Gott, Stanley Cup, nein, wir sind im anderen Sport. Die Vince Lombardi Trophy ging dieses Jahr nach Kansas City. Jakob, ihr seid in der ersten Runde, macht ihr die erste Runde zu oder hat noch jemand reingetradet?
Hat keiner mehr reingetradet. Das wollte ich jetzt den Chiefs-Fans, die hier vielleicht dann sich auch das anhören, nicht antun, dass ich dann kurz vorher noch raustrade und das in Anführungszeichen, auch wenn es natürlich eigentlich nicht umsonst ist, aber ich wollte denen einfach noch so einen kleinen Chiefs-Pick natürlich dann auch schenken. Halte ich aber im Draft potenziell auch für ein Szenario, was die Chiefs machen könnten. Jetzt hier das Board ist okay gefallen, würde ich sagen. Also natürlich habe ich so ein bisschen auf Adonai Mitchell geschielt und habe auch mich ein bisschen gefreut, als dann alle erzählt haben, ja, sie haben überlegt, ob sie ihn nehmen, aber sie haben sich dann doch für einen anderen Spieler entschieden. Ich dachte so, vielleicht, wenn jetzt noch 3, 4 das Gleiche erzählen, dann fällt er vielleicht zu mir durch. War dann nicht der Fall. Offensive Tackle ist hier sicherlich auch noch etwas, was man ins Auge fassen könnte. Ich habe mich jetzt aber hier für einen Wide Receiver entschieden und zwar für Ladd McConkey aus Georgia. Ist 22 Jahre alt, also auch noch ein gutes Alter, ist in meinen Augen wahrscheinlich der beste Roadrunner dieser Klasse. Und gerade das ist es ja auch irgendwo, was den Chiefs so ein bisschen gefehlt hat letztes Jahr, dass man ja einfach nicht frei geworden ist, auch viel über die Mitte, dass da Spieler einfach nicht wussten, was sie machen sollen. Und da bekommt man, glaube ich, mit McConkey jemanden, der die Fundamentals auf jeden Fall beherrscht, der vielleicht, was das Upside angeht, jetzt nicht mal ein Top-10-Wide-Receiver werden wird. Aber ich glaube, das brauchen die Chiefs auch gar nicht, solange man Mahomes hat. Wenn er dann irgendwie mal Top-20, Top-25 irgendwie werden sollte, dann kann man damit, glaube ich, ganz gut leben. Und deswegen habe ich mich für einen Wide-Receiver entschieden. Und Tackle würde ich dann wahrscheinlich in der zweiten Runde attackieren und da ja potenziell vielleicht einen großen Mann aus Houston im Auge haben.
Okay, dann würde ich zum Abschluss nochmal in die Division gehen. Basti von den Chargers, deine kurze Einschätzung dazu?
Ja, also ich habe den Pick dann wahrscheinlich so irgendwo ab Pick 27 oder nachdem AD Mitchell gegangen ist, habe ich mir, okay, das wird sehr sicher Ladd McConkey werden. Ich bin froh, dass die Chiefs nicht wenigstens noch hochgetradet sind, um Mitchell doch zu bekommen. Zwischenzeitlich hatte ich aber auch Angst, dass AD Mitchell bis an 32 fällt. Das wäre natürlich wieder so das typische Chiefs-Luck gewesen. Aber auch Ladd McConkey ist jetzt nichts, was mich glücklich macht. Also das ist schon so ein Matchup-Nightmare. Wie es gesagt hat, der Kollege, Route Running echt stark. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob die Routentiefe zu ähnlich mit Kelce ist, ob sie sich da vielleicht so ein bisschen auf den Füßen stehen. Aber ich glaube, da wird Andy Reid schon die richtigen Kniffe finden. Und ich hab's kommen sehen und maximal unglücklich drüber.
Okay, schade, dann ist unser Mockdraft tatsächlich jetzt in den Büchern. Wir können mal so zusammenfassend sagen, es sind insgesamt dann doch 9 O-Liner gegangen. Ich fasse es einfach mal zusammen. Das ist schon relativ viel, aber ich finde gar nicht so unrealistisch. Die Quarterbacks nur 4 und ansonsten viel, viel in allen Positionen. Wir haben, wie zu erwarten, keinen Linebacker, keinen wirklichen Safety. Wir haben die 6 Receiver, die gegangen sind. Und ansonsten viele, viele Namen, die man so auf den Konsensusboards auch lesen kann und auch immer wieder hört. Spannend, also ich fand's gut. Wir gehen nochmal durch. Ich würde nochmal anfangen. Nach dem Trade waren an 21 dann die Bucks dran, haben Jared Verse genommen nach dem Trade mit den Dolphins. Die Bills sind hochgegangen nach dem Trade mit den Eagles. An 22 haben Brian Thomas Jr. genommen. An 23 der Cardinals-Pick, das ist der ursprüngliche Browns-Pick gewesen, nach diesem ganz, ganz schlimmen, ich sag's einfach mal, Trade um einen Quarterback, naja, egal. Javon Newton ist da gegangen. An 24 die Cowboys, Graham Barton, Tackle. An 25 Kool-Aid McKinstry, Cornerback zu den Packers. Die Dolphins haben an 26 Center Jackson Powers Johnson genommen. Dann an 27 nach dem Trade Nate Wiggins, Cornerback von Clemson, geht nach Arizona. An 28 die Eagles picken Offensive Tackle Tyler Guyton. 29 AD Mitchell geht nach Detroit, Receiver. Dann haben wir an 30 die Baltimore Ravens picken Michigan Cornerback Mike Senstrel. 31 Premiere die LA Rams, Chop Robinson, Edge Defender nach dem Trade mit den 49ers. Und der letzte Pick ist Ladd McConkey, Wide Receiver zu den Kansas City Chiefs. Sehr schön, vielen Dank. Rico, ich gebe dir nochmal das Wort.
Ja, danke. Also einfach großes Dankeschön wieder an alle, die teilgenommen haben. Ja, es ist immer wieder wild, wie viel passiert. Und gerade wenn man dann im Hintergrund mehrere Teams hat und dann die ganzen Trade-Gespräche führen darf, das ist immer sehr, sehr wild und insgesamt immer wieder aber eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich denke, das ist eine runde erste Runde, die dort gepickt wird. Ich bin gespannt, was in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wirklich passieren wird. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Nice. So, Aufzeichnung.